Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yum Yum Hustlers. Gemeinsam mit mir Alicia Ava und
Alex Maria Peter, das ist schon der zweite Take, weil diesmal hat sie mich vergessen dafür, wofür sie mich immer so schämt, wenn ich das mache.
Ja, egal. Was ich sagen wollte ist, dass ich mich heute besonders auf die Folge freue, denn wir haben hier heute in Berlin, Alex und ich sind extra in Berlin, mit einem ganz besonderen Gast und zwar Elif.
Hallo ihr Lieben.
Und ich glaube, unsere Zuhörer, die kennen dich auch schon, weil ich habe schon sehr oft über dich geredet. Wir haben viel über die Tour geredet und Elif und ich hatten es versucht, schon während der Tour diese Folge hier möglich zu machen. Aber während der Tour haben wir dann gemerkt, es ist einfach, man muss es mit Herz machen, man muss es irgendwie in Ruhe machen. Und auf der Tour war es nice, aber darüber reden wir dann jetzt dann auch heute.
Ich freue mich, dich auf jeden Fall wiederzusehen. Wir haben uns ja zuletzt gesehen auf Tour. Ja. Und immer so, weißt du, letzter Abend ist so Abschied. Ja, nee, man weiß nicht, wann man sich wieder sieht. Aber wir wussten ja, okay, wir machen noch den Podcast, ja, hoffentlich zusammen. So geil, dass es geklappt hat. Alex, geil, dass du auch in Berlin bist, weil es war gar nicht so leicht, einen Termin zu dritt zu finden.
Ja.
Wir sind alle super beschäftigt, ja, und auch gar nicht in derselben Stadt.
Zu deinem Thema Abschied, ja, auch ihr wusstet, dass ihr euch wieder seht, dafür hat sie trotzdem ganz schön rumgeheult, als sie wieder in Düsseldorf war, kann ich dir sagen.
Nein, ich muss aber wirklich sagen, und das, ich bin einfach immer sehr vorsichtig in der Industrie selber, aber vor allem in der Musikindustrie, deswegen bin ich auch aus Berlin zurückgezogen und man trifft selten reine, schöne Seelen und ich hatte nicht Angst vor der Tour, ich habe mich auf die Tour gefreut, allein aus dem Grund, weil ich wusste, ich werde singen und ich bekomme diese Sichtbarkeit geschenkt. Aber dieses, sorry, ich habe mich in euer ganzes Team verliebt, ich habe mich in dich verliebt, so eine schöne, auch Biersten war ja mit auf Tour, wir waren beide schockverliebt in Elif. Wirklich diese Energy, das hat sich angefühlt, als würde man sich schon so lange kennen und ich habe euch auch oft erzählt, dass ich so ein Mensch bin, der sich oft anpasst, so, um einfach direkt die Energy irgendwie schon so sich anzupassen, aber es war einfach so, ich war einfach ich, ihr wart ihr und es war einfach so, es hat sich so leicht und so schön angefühlt, deswegen.
Ihr habt aber auch super in unser Team gepasst, also ihr wart auch so locker, flockig, wirklich ganz unkompliziert.
Wir waren der Chaos dann von euch, den man so mitgefegt hat.
Du hast dich einfach ready gemacht, warst immer pünktlich auf der Bühne.
Oh wow, also wirklich, sie war pünktlich?
Sie war wirklich, wirklich pünktlich. Ich weiß ja nicht, wie es sonst ist im Privatleben. Aber als wir auf Tour waren, war alles super. Und wir haben uns auch sehr gefreut, dass du dabei warst, weil man geht ja davon aus, man fragt jemanden, aber ich gehe eben nicht davon aus, dass jemand auch sofort zusagt. Mhm. Und eine Sache ist mir aufgefallen, weil du das so nochmal erwähnt hast, so ey, du bist voll supportive und so weiter. Natürlich bin ich supportive, aber in den jetzt über 10 Jahren, wo ich Musik mache, habe ich schon gemerkt, dass Frauen oft sagen, sie supporten sich, aber supporten sich dann nicht in real life.
Ja, ja.
Sie sagen für die Kamera,
sie stehen dafür ein, ja, danke.
Genau, aber machen sich wirklich und das schwingt so immer in diesem Satz mit bei dir, weil vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass man so sagt, ja klar, machen wir mal was zusammen und dann passiert das nie. Aber mir ist wirklich wichtig, dass man in Aktion geht, weil ich habe mir damals auch immer voll gewünscht, dass mich Girls supporten, aber auch also einfach Künstler supporten, die ich mag. Und wir haben uns eigentlich gegenseitig supportet. Weißt du? Weil du warst auf meiner Tour mit dabei.
Ja, dass ich schon mehr supportet.
Ja, nee, ich sehe das anders. Ich sehe, es ist ein Geben und Nehmen und es ist doch voll geil. Wir hatten so eine tolle Zeit und ich habe mich auch gefreut, dich besser kennenzulernen. Weil hinter diesem hübschen Gesicht steckt auf jeden Fall ein großes Herz, Leute. Ah. Oh, das war so kitschig.
Es ist so witzig, wenn ich Menschen aus der Musikindustrie zuhöre, dann ist das für mich sehr komplett fremd.
Du bist sehr konzentriert.
Also ja. Ich habe wirklich nichts mit der Musikbranche am Hut, von vorne bis hinten. Ich habe Elif eben schon ein bisschen erzählt, ich habe den randomsten Musikgeschmack der Welt, nämlich gar keinen.
Und aber du hast auch erzählt, du hörst ganz viel Taylor Swift, Dua Lipa. Da bin ich ja auch dabei.
Liebe ich sehr.
Ja,
ja, waren meine Top 2 Künstler und danach kam direkt Beyoncé. Aber so wie sich das für mich immer anhört, jeder Künstler oder jeder Schaffende in der Musikindustrie, dem ich begegne, das sind ja nicht nur Künstler, sondern es sind ja auch Producer oder gibt ja ganz viele Berufe in dieser Sparte. Das hört sich immer aus, als wäre das die Ausgeburt der Hölle, da zu arbeiten.
Ich finde, voll oft versteht man Musiker auch nicht. Wenn du jetzt im Studio mit uns wärst, ist es so, ey, kannst du den Pre-Am nochmal dahin tun? Und weiß ich, also sind so Fachbegriffe und wir machen uns mittlerweile so selber so lustig. Ich verstehe die.
Den Slang nicht, ja, den musikalischen Slang.
Als Alicia und ich wieder angefangen haben, mehr zu schwimmen, wir kennen uns ja schon relativ lange, ich weiß nicht, ob du es weißt, seit
Wann
10
war
Jahren.
Der Punkt, wo ihr gesagt habt, ihr seid jetzt beste Freunde? Gibt es
meine Brust-OP.
Ihre Brust-OP. Okay.
Ich lag in Köln im Krankenhaus.
Richtig random.
Und dann war ich so, habe ich gesehen, dass Alicia in Köln ist und ich habe sie angerufen, ich so, kannst du mit mir zum Apple Store fahren? Ich brauche ein iPad.
So nach Ewigkeiten nicht reden. Und ich war so, ja, okay, ich bin gleich da, ich habe mir die Adresse.
Und dann hat sie mir Tacos mitgebracht und musste mir natürlich auch die Autotür aufmachen. Wenn du eine Brust-OP hast, darfst du die Autotür nicht dabei aufmachen, mich anschnallen, abschneiden. Das ging einfach nicht, kannst du nicht, ich hast keine Kraft. Ja,
Alicia hat das auch sehr ernst genommen.
Und wieso hast du Alicia angerufen?
Weil ich gesehen habe, dass sie in Köln ist.
Also sehr random, es war einfach so.
Also
ich hätte ja gedacht, dass du sagst, okay, erster Kontakt in meiner Kontaktliste, weil A, fängst du mit A an.
Okay, nee, das hätte jetzt sein können.
Ich habe einfach ihre Story gesehen, dass sie in Köln ist und zufälligerweise war das auch mal in Echtzeit. Ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass länger man in der Branche arbeitet, egal welche Branche, die mit Öffentlichkeit zu tun hat, desto mehr verliert man dieses in Echtzeit-Posten aus schlechten Erfahrungen. Und das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Das, dementsprechend war das noch in Echtzeit. Aber
postest du nicht mehr in Echtzeit?
Nein, nie.
Echt? Ich mache das voll oft.
Also manchmal muss ich.
Ich versuche mir Mühe zu geben, aber ich frage Kacke auch voll oft. Also ich kann das, ich bin nicht multitaskingfähig und ich habe aber eine Vision, wie ich es posten möchte. Und ich weiß, ich muss mal noch das so cutten und Musik. Und wenn ich das aber jetzt mache, dann bin ich am Handy vor den Leuten und dann mache ich es später und dann, ich habe immer noch Content von der Tour.
Als ich den Job angefangen habe, hatte ich den Anspruch, nur in Echtzeit zu posten, weil ich es irgendwie weird fand. So.
Wobei, ich habe auch schon mal in Echtzeit gepostet, das war in Düsseldorf und da war ich in einem Sushi-Restaurant und dann als ich gepostet habe, dass ich dort bin, stand auch so zwei Fans vor der Tür und ich fand es schon ein bisschen creepy, weil ich dachte so, man weiß doch, dass ich so privat hier bin.
Ja.
Die verstehen das dann, glaube ich, nicht.
Ja,
so.
Und ich finde es so Ami-Künstler, wenn es so diese Paparazzis gibt, die so hinterher rennen und so, das ist doch normal, aber ich finde Deutschland, ich empfinde das nicht als normal.
In Deutschland ist ja nicht erlaubt. Paparazzi-Fotografie.
Ja,
also
genau.
Das beschränkt deine Persönlichkeitsrechte.
Ja,
anderes
ja,
Thema.
Ja, okay.
dafür können wir deinen Stiefvater einladen, ja. Den Wolfi. Aber
das ist der Anwalt, ne?
Ja.
Tatsächlich super. So, gut, in Echtzeit geht ja manchmal auch einfach nicht. Wenn ich jetzt ein Placement mache, dann muss ich ja auch Dinge zur Abnahme mal schicken, dies, das, jenes. Aber jetzt so von einem Event oder so, ist das nicht mal, weil ich nicht will, dass jemand auftaucht. Das bezieht sich natürlich klar auf Restaurants und so. Das poste ich dann auch meistens nicht mehr in Echtzeit. Spezifisch aber nicht bei Restaurants, weil ich habe jetzt prinzipiell, wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Phantasialand bin und irgendjemand sieht das und kommt dann, fein, kann ich mit mir ausmachen. Was ich ungeil finde nach wie vor, ist, wenn ich mir gerade eine Gabel ins Maul stecke und dann will in dem Moment jemand ein Foto und dann sage ich, können wir das vielleicht nach dem Essen machen und dann stehst du da eine halbe Stunde, bis ich fertig gegessen habe. Nee, Bro. Also,
ich habe ja gar kein Problem mehr zu sagen so, ey, schau mal, ich bin privat hier oder wenn ich etwas nicht machen möchte, dann sage ich das ganz klar. Früher konnte ich nicht so gut Nein sagen, jetzt ist sowas ganz Natürliches, weil, weißt du, jemand begegnet dir in deinem Privatleben und ich bin sozusagen nicht on. Weißt du, warum? Also viele machen trotzdem Foto, ich mache auch ab und an mal ein Foto, aber wenn ich wirklich sage, ich möchte gar nicht, dass dieses Foto existiert, ich mache das nicht mehr und sage das ganz höflich.
Ja.
Ich hatte aber mal eine Situation in Köln, da waren Fans vor meinem Hotel, mehrere, und dann habe ich gesagt, ich möchte keine Fotos machen, hat der eine wirklich gesagt, du dumme Kuh, oder so, oder du A-Loch. Ich will jetzt keine Ausdrücke sagen, hier bei Spotify.
Wahrscheinlich war das schon gerade
ja,
eigentlich
oder
angepasst.
Irgendwie sowas, und ich bin ja voll der liebe Mensch, aber wer meine Songs gehört hat, weiß auch, dass ich eigentlich so auch gut zurückdissen kann auch und auch eine andere Seite habe, eine sehr dunkle Seite auch. Und dann, mein Mut hat sich so krass geändert. Ich so, was hast du gesagt? Boah. Ich schwöre, mein Management hält mich so zurück, so. Ich hätte natürlich ihm nichts angetan oder so, aber ich war so kurz davor, auf ihn zuzugehen.
Schockiert, weil es so respektlos
ist. Und verbal ein bisschen zu entgleisen.
Und also, weil ich fand das so, also ich kam in so einen Modus rein, wo ich dachte so, okay, krass, aber ist natürlich nichts passiert und so. Ich hab danach auch voll darüber gelacht. Aber dann dachte ich so, krass, du stehst um 2 Uhr morgens hier. Boah, hast du keine Eltern, die du besuchen willst? Hast du nicht irgendeine Freundin, der du deine Zeit schenken willst oder so? Stehst hier wegen einem Kack-Autogramm, was eh keiner kaufen will. Also nicht, dass jetzt niemand kein Autogramm von mir kaufen will, aber ich glaube, Autogramme sind erst was wert nach deinem Tod. Ich hoffe, dass ich noch ganz viele Jahre lebe. So. Bis dann ist doch, ach, ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen einfach so bescheiden. So.
Nee, aber ich fühle das komplett. Im Übrigen hat mir gerade deine Imitation von dir selber, deiner verbalen Ausschreitung oder der beginnenden verbalen Ausschreitung ein bisschen Vibes gegeben. Kennt ihr diese Szene von Schwester Eva, wo sie so in Frankfurt aus dem Auto aussteigt und sagt so, wen wolltest du, du Dreckige? Mm.
Ja, aber ey, ich bin wirklich ein Mensch, wenn du mir blöd kommst, ich komme dir auch blöd. Wenn du lieb zu mir bist, bin ich lieb.
Ja.
weil ja, es gab same. Eine Zeit in meinem Leben, wo ich, auch wenn Leute meine Grenzen überschritten haben, und das war für mich eine Grenze,
ja,
dann habe ich immer lieb drauf reagiert. Ich mache das nicht mehr. Ja. Ich werde, also ich bin 31 Jahre alt. Warum soll ich als junge Frau das nicht sagen können? Ja. Wenn du meine Grenzen überschreitest, dann sage ich das. Und es fühlt sich auch so viel besser an.
Ja.
Und ich kann das lieb sagen, aber wenn mir jemand halt einen Ausdruck sagt, dann bin ich auch so.
Ja.
Dann, also dann denke ich mir auch, du kleiner Hund. Sorry, muss man auch einfach sagen.
Ja, aber es ist halt so. Man kann nicht immer, man hat immer so eine Erwartungshaltung an Leuten, die in der Öffentlichkeit sind, generell. Aber ich denke mir doch, du musst mich doch noch trotzdem ein Mensch. Und andere Menschen respektierst du doch auch. Und weil ich jetzt gerade meine Grenze ziehe, warum beleidigst du mich? Also dann kannst du doch gar nicht so auch so ein krasser Fan von mir sein. Was willst du eigentlich gerade?
Bestes, wenn die sagen, ey, du bist doch Elif. Sieg mal was. Und du bist so beim Bäcker oder so. Und du bist so,
sing mal
was. Kannst du singen? Ja, sing mal. Meine Schwester feiert dich auch voll. Versing mal jetzt, bitte. Sag mal, meine Stimme ist weg, sorry.
Aber eigentlich habe ich es voll gut auf den Punkt gebracht.
Das könnte man bei dir sagen, anstatt singen. Sing mal, post mal.
Kannst
oder
du mal laufen?
Sing mal,
kannst du mal
auch
laufen?
Keine
genau.
Ahnung.
Kannst du mal laufen? Kannst
ja,
mal
wobei dieses Catwalk-Ding, das verfolgt mich ja so ein
Nein.
bisschen. Weil Kunden, gerade wenn sie so Fernsehsendungen so oder so sind, dann muss ich natürlich immer mit Challenges in Sendungen kommen, die viel mit Laufen zu tun haben. Wo ich mir so denke, ich mache gar keinen Catwalk, Leute. Ich war bei James Six Topmodel, ja, aber ich mache keine Fashion-Shows. Also, weißt du, wie ich meine? Also, es ist so ein bisschen, und eigentlich ist das Paradoxe daran, ich kann extrem gut so im Alltag meine Grenzen aufzeigen. Also, ich glaube, ich kenne kaum Menschen, der so gut Nein sagen kann wie ich.
Ja. Ich habe sofort bestätigt, ja.
Oder, selbst wenn ich nicht Nein sage, wir hatten letztens noch das Gespräch, Alicia hatte ein bisschen Stress und die Situation ist stressiger geworden und ihre einziger Ausweg daraus wäre, dass ich ein bisschen mehr Stress hätte. Und natürlich verstehe ich das, dass du schon sehr viel Load auf dir hast. Aber ich bestehe dann auch darauf, dass sie weiß, dass das für mich auch Kopf dann bedeutet im Umkehrschluss, dass ich deinen Kopf ausbaden darf. Und das musst du dir jetzt auch mal anhören. Und dann sage ich auch, ja, können wir so machen. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich werde abgefuckt danach sein. Ist in Ordnung, machen wir so. Aber stell ich darauf ein, ich habe keinen Bock danach mit dir zu reden.
Boah, ich glaube, dein Nein ist richtig stark.
Und
ja,
das ist
dein Nein.
Aber es ist so paradox, weil ich glaube, ich habe erst einmal in meinem Leben jemanden ein Foto verwehrt, selbst auch beim Essen oder so, weil ich glaube, ich so ein bisschen das Gefühl von Bringschuld empfinde, was total dumm ist. Weil natürlich kein Mensch arbeitet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das verstehen die Menschen aber nicht. Und irgendwie denke ich mir trotzdem so, dann gucke ich mir so meine Birkin an und denke mir so, danke, Bro. Ja, das Foto ist okay, kriegst du auf. Also weißt du, wie
ich meine?
Ich kann
dich voll gut verstehen. Ich war auch mit meinen 2 Nichten unterwegs, mit meiner Schwester. Und da kamen auch 2 Girls auf mich zu und meinten, können wir ein Foto machen? Und dann habe ich auch, ich war wirklich im Hoodie unterwegs und halt eben wirklich mit meiner Schwester und mit den Kindern. Und da habe ich gesagt, ey, schaut mal. Und da habe ich eben auch gesagt, ich bin privat unterwegs, war auch super nett. Und so, dann haben die auch sofort verstanden. Und dann hat meine Schwester zu mir gesagt, hä, warum hast du denn kein Foto gemacht? Dann habe ich gesagt, ey, da guck mal, ich bin doch gerade super privat hier. Und ich will auch nicht, dass sie irgendwie jemandem noch das Foto zeigen und sagen, guck mal, die war mit ihren Nichten da oder irgendwie so. Dass es gar nicht erst zu diesem Gespräch kommt mit Freunden, sondern einfach nur erzählen, sie war dort. Also nur in Erinnerung.
Mhm.
Weil alles, was jetzt so Richtung Kinder und Familie geht, da
das
bin
ich raus. Aber, sehr. Aber
da
das finde ich unfassbar. Weil für mich, ich war, glaube ich, die einzige Kandidatin in meiner Staffel, die nicht ihre Eltern als Kontaktperson angegeben hat, um zu telefonieren, weil natürlich die damit auch Bildrechte und Tonrechte abtreten und ne, es wird definitiv gezeigt. Weil ich von Anfang an gesagt habe, ich habe meine Eltern gar nicht gefragt. Ich bin hingegangen und habe gesagt, ey, ich werde euch nicht als Kontaktperson eintragen. Bitte nehmt das nicht auf, dass ihr mir nicht wichtig seid, sondern ich habe die Entscheidung getroffen, in die Öffentlichkeit zu gehen, um mich schnell finanziell zu emanzipieren. Sagen wir auch einfach, wieso? Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Also nicht, dass ich es bereue. Ich hatte eine gute Zeit da und ich bin dankbar, dass ich da sein durfte. Das schmälert das ja nicht. Aber ich muss jetzt nicht so tun, als wäre James X Topmodel von Anfang an irgendwie mein größter Traum gewesen. Also es ist halt irgendwie Heuchlerei.
Also eins muss ich sagen, es gibt ja viele Leute, die sagen, ey, ich will bekannt werden, ich will ja Social Media-mäßig stark werden. Und viele gehen den Weg dann über die Musik. Eins kann ich euch sagen, wenn ihr Musiker sein wollt, obwohl ihr es nicht im Herzen seid, ist es ein sehr teurer Weg.
Und es ist auch trotzdem auch emotional, mental auch nicht leicht, wenn du nicht dafür brennst.
Weil wenn du bekannt sein willst und du kannst über Bekanntheit unglaublich viel Geld verdienen. Bei Musik ist es so, du musst dich öffnen, du musst also in dich gehen, irgendwie, also du musst einen neuen Stil entwickeln, du musst also irgendwie irgendwas Relevantes machen, was oder zumindest so gut, dass Leute das hören, sonst.
Und der Markt ist auch übersättigt, ne?
Ja, und da musst du ein Musikvideo dazu drehen, du musst die Produktion dafür zahlen, ein Album kostet auch schon was, dann trittst du vielleicht Musikrechte ab. Also da ist so viel mit drin, wenn du dafür nicht brennst.
Dann lohnt es sich einfach nicht.
Dann lohnt
es
sich nicht. Dann sollte man einfach nur auf Bekanntheit gehen.
Ja.
Wo ich sagen, also ich liebe so sehr, ich liebe es, Musikerin zu sein, aber das ist ein sehr, sehr kostspieliges Spiel.
Aber ich glaube, ganz viele Menschen müssen sich sowieso mal hinterfragen, ob sie berühmt sein oder bekannt sein. Gibt ja auch Abstufungen. Ein bisschen überromantisieren, weil vielen geht es, glaube ich, auch gar nicht per se jetzt um Geld verdienen. Ich will jetzt nicht sagen, dass
sondern
ich eine Money-Hangry-Bitch bin, aber ich mag schöne, teure Sachen schon sehr gerne. So, sagen wir mal, wie ist das? Aber viele sind sich dem Preis des Privatlebens überhaupt nicht bewusst.
Ja.
Und die gehen in die Öffentlichkeit vielleicht nicht, um einen Haufen Geld zu verdienen, was wir auch wissen, ganz viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, haben gar nicht einen Haufen Kohle.
Mhm.
Sehr viele nicht.
Und die wollen ihr Ego streicheln. Und ich glaube, das ist das Toxischste und das Gefährlichste, was man sich selber antun kann, in die Öffentlichkeit zu gehen, um seinen Selbstwert aufzubauen.
Ja.
Weil du bist so abhängig und in der Anfangsphase vielleicht, wo du größer wirst, weil wenn du klein bist, gucken dir eh nicht so viele Leute zu. Da gucken dir die Leute zu, die vielleicht Bock haben. Dann kommt vielleicht ein dummer Kommentar, aber da wird jetzt kein großer Hass entstehen, weil Hass entsteht da, wo viel Zuspruch auch vorher da war, um das irgendwie zu schmälern, weil es natürlich auch viel mit Neid zusammenhängt. Und dann ist das so ein fragiles Konstrukt, weil du wirst an den Punkt kommen, wo du dich auch mal mit Kritik auseinandersetzen musst, ob die berechtigt ist oder nicht. Aber dieser Punkt wird kommen. Und wie groß der Fall dann ist, wenn du dieses High erlebt hast. Uff. Ich glaube, der gesündeste Zustand, in dem du in die Öffentlichkeit gehen kannst, ist, wenn es der Zuspruch von außen, ob das jetzt fremde Menschen sind oder auch schon eigentlich dein soziales Umfeld scheißegal ist. Also nicht, dass mir jetzt die Meinung von Alicia oder meinen Eltern scheißegal ist, aber ich bin nicht abhängig von deren Meinung, dass sie das toll finden. Ich weiß schon, was ich will und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann ziehe ich das auch durch. So, wenn man einfach in sich selber im Charakter, glaube ich, gefestigt ist.
Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Was ich für mich herausgefunden habe, ist, du musst schon auch lieben, was du machst, weil auch du, wenn du sagst, ey, ich will mir schöne Sachen leisten, ich möchte das auch. Ich wollte immer unabhängig sein. Ich wollte einfach mit meiner Musik erfolgreich sein und auch, also ich habe auch schon davon geträumt, irgendwann auch reich zu sein, weißt du?
Man keine Sorgen so, machen
zu müssen. Ja, unabhängig.
Ja, unabhängig, das gibt einem ja auch die Unabhängigkeit, dass man sagt, ey, ich kann mir alles kaufen, guck einfach gar nicht mehr auf den Preis.
Ich bin frei und ich muss es irgendwie nie mit niemandem abstimmen, sondern ich mache es aus meiner eigenen Entscheidung heraus.
Das war schon ein Wunsch, aber ich kann den Job, den ich mache, ich kann das nur machen, weil es auch Liebe, weil wenn ich das nicht lieben würde, es gab zu viele Hürden.
Man kann es auch nicht aufrechterhalten auf Dauer.
Ja, also wenn du musst schon gerne auch aufstehen.
Ja.
Also wenn du das nicht magst, was du machst, dann fragst du dich irgendwann, was mache ich denn hier?
Ich finde das auch gar nicht so verwerflich. Warum? Also was ist dabei, dass man sagt, ich will einen Haufen Geld verdienen? So, also für mich war reich sein jetzt nicht daran gemessen, ob ich jetzt 7 Bugattis vor der Tür stehen habe oder keine Ahnung. Irgendein Messwert ist ja, keine Ahnung. Sondern für mich ist so mein Ziel finanziell, dass es einfach scheißegal ist. Weil im Umkehrschluss, wenn du irgendwann zu viel hast, wird es auch wieder scheiße.
Ja.
Boah, ich muss eine Sache sagen. Es ist für mich ganz schwierig, mit Leuten zu arbeiten, die kein Geld haben. Weil Leute, die Geld haben, die gucken gar nicht mehr aufs Geld. Ganz erfolgreiche Produzenten zum Beispiel, die arbeiten ja mit dir, die haben das ja gar nicht nötig, auf dein Geld
zu
bekommen.
Die arbeiten mit dir, weil sie es geil finden oder nicht.
Genau, die investieren, deren Zeit ist viel kostbarer. Die arbeiten mit dir, weil die Bock haben auf dich, auf deine Stimme, weil die Bock haben, mit dir einen Song zu machen, weil sie an dich glauben. Aber wenn du mit Leuten arbeitest, die kein Geld haben, die streiten mit dir um 50 Euro und ich habe gar keine Zeit für das.
Ja.
Das soll nicht undankbar klingen. 50 Euro ist auch viel Geld, aber in unserer Branche, in unserer Medienbranche, also ich habe größere Probleme, als mich um 5 Euro zu streiten. Und viele von denen, die halt eben nicht so viel Geld verdienen, die streiten an falschen Punkten.
Ja.
Wobei ich sagen muss, ich glaube, die verdienen Geld. Die sind einfach nur knauserig. Und oft sind das ja sogar große Konzerne, die Milliardenumsätze im Jahr machen, die um 50 Euro streiten.
Ja, ich hatte das so eher so mit Fotografen und so, wo ich dachte, das ist gerade nicht so schlau, was du machst.
Weil es verbaut dir viel mehr, als wenn du es einfach annimmst. Ja.
Weil ich muss wirklich sagen, ich zahle meine Leute sehr fair aus. Und mir ist es auch wichtig. Und das kann ich eben auch nur machen durch den Erfolg und weil ich auch Geld verdiene. Und ich war immer ein Fairplayer, weil ich würde, wenn ich versetze mich auch immer in die Lage von denen und denke mir auch so, wenn ich jetzt den Job machen würde, würde ich auch gerne ordentlich bezahlt werden wollen. Und das Geile an ordentlich bezahlen ist auch...
Die Leute brennen dann auch mehr.
Die brennen und du kannst auch was verlangen.
Mhm.
Wenn du denen einen guten Satz gibst, kannst du sagen, guck mal, das ist die Deadline, du musst es bis dahin hinbekommen und dann machen die das auch genauso. Ja. Und dann hast du auch viel mehr davon, als die auch zu drücken oder so.
Ja, aber ich finde es eh irgendwie crazy, wie Deutschland nach USA und China der drittgrößte Markt sein kann. Wenn man manchmal so selber in das Industrie steckt, denkst du dir so, wo sind denn die ganzen Budgets eigentlich? Mm. Also weißt du, wie ich meine? Ich meine so, wir sind der drittgrößte Markt einfach.
Warum muss man so betteln?
Wo ist denn so, wo ist das Geld denn?
Das Budget?
Ja. Hä? Also es macht einfach gar keinen Sinn, weil machen wir uns nichts vor. Klar, Wirtschaftskrise hier, also kann man nicht leugnen. Eine Krise nach der nächsten brauchen wir gar nicht das Fass aufmachen. Und das ist, dass man ein bisschen das Geld zusammenhält, gar keine Frage. Aber eure Zahlen, die schreiben eine klare Aussage. Es geht euch nicht schlecht, euch Großkonzern. Also.
Wir haben jetzt voll so ein Money Talk. Ich will noch eine Sache sagen, was auch so ein kleiner Money Ding ist. Also und aber auch was Emotionales für mich hat. Ich habe mir vor 2 Jahren meine erste Rolex gekauft.
Ich habe das beim Kölner Treff gesehen. Und genau. Ich fand, ich hatte Gänsehaut bei der Aussage.
Dankeschön. Aber das war schon meine zweite. Ich habe danach auch mal noch andere gekauft. Aber meine allererste, die habe ich auf Mallorca gekauft. Da gibt es so einen ganz kleinen Laden in der Stadt. Und ich habe gesagt, wenn ich mir meine erste kaufe, muss sie golden sein. Und die muss so ein Präsidentenarmband haben. Und es muss so richtig prollig sein, eigentlich schon fast schon männlich aussehen.
Also wir wissen auf jeden Fall, Vollgold ist nochmal eine andere Hausnummer als Stahl.
Genau. Und dann habe ich die gesehen und ich hatte da gerade einen großen Job gemacht. Und da habe ich die mir gekauft. Und ich war so stolz auf mich, weil das hat mir so das Gefühl gegeben, dieses, ich bin wirklich unabhängig. Es hat mir kein Mann gekauft. Und auch wenn ich mit der rumlaufe, denken Leute, dass mir die irgendein Typ gekauft hat. Ich habe mir die selber
so
gekauft.
Krass. Deswegen glaube ich, laufe ich auch immer rum wie eine Obdachlose. Aber dann trotzdem mit einer Birkin, weißt du? Weil ist zwar alles teuer, aber ich sehe, obviously bin ich kein Sugar Baby. Weil wer... Entschuldigung. Weißt du, das triggert mich so krass und es hat mich so krass beeinträchtigt, glaube ich, auch im Dating, weil ich nie Männer gedatet habe, die mehr als 3-4 Jahre älter sind als ich, weil ich so getriggert war von der Vorstellung, dass jemand denkt, für das, was ich selber gearbeitet habe, dass ich jetzt einen Arsch geblasen bekomme. Und dann machen wir uns auch mal nichts vor, bin ich trans und Asiatin, wie viele Stigmata soll ich denn noch bedienen? Also nee, sorry. Sehe ich gar nicht ein.
Glaubt ihr, es ist schwieriger, wenn man etwas prominenter ist, zu daten?
Nee, das liegt schon an dir selber, was für Männer man sich auch aussucht. Weil, also, ich frage mich eh so ein bisschen, wo man Männer kennenlernt. Und wenn man jetzt im Job mäßig sucht, dann ist man das auch selber schuld.
Ja.
Weil für mich ist die absolute Hölle, jemanden aus meiner eigenen Branche zu haben. Vielleicht liegt das auch ein bisschen einfach an den Begegnungen, die ich gemacht habe. Jetzt nicht, dass das keine tollen Menschen sind, will ich einfach nur nicht, bis ich sterbe.
Mhm. Also, ja. Alicia, wie ist es bei dir?
Ja, hat die falschen Entscheidungen getroffen.
Darf ich auch in meinem Podcast reden, auch noch heute? Oder? Darf ich kurz? Also, aber mein Lieblingsthema wenigstens. Also,
Geld und Männer.
Oh mein Gott. Okay. Männer. Ich hätte früher gesagt ja, weil ich mir dachte, okay, ich bin der Mensch, ich kann mich nicht öffnen. Und wenn ich konnte das davor schon nicht, bevor ich Musik gemacht habe und so. Und danach dachte ich, okay, es wird noch schwerer. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, das ist für mich sogar, ich habe jetzt in dieser Zeit mehr gedatet als früher. War ich ja wirklich wie eine asexuelle Nonne. Ich hatte mit niemandem Kontakt, mit niemandem. Und ich glaube, dadurch, dass die nicht so ernst nehmen am Anfang, macht es mir leichter. Weil am Anfang habe ich die viel zu ernst genommen. Und jetzt denke ich mir so, ist mir egal. Also ich gehe viel leichter irgendwie ran, weil ich mir sowieso denke, es wird nichts. Und das hat jetzt zweimal eigentlich, hatte das Potenzial. Aber ja, naja, es wird trotzdem gebrochen, ne? Aber deshalb, warum seid ihr so still?
Weil ich dazu nichts mehr sage.
Ja, ich kann auch zu Alex sagen.
Alex kann dazu nichts sagen.
Also einmal muss man sagen, du bist echt eine hübsche Frau, ne? Also... Das muss doch funktionieren. Aber wisst ihr was, das sagen mir die Leute auch. Und ich bin immer noch Single auch. Aber ich habe auch die letzten 3-4 Jahre einfach meinen ganzen Fokus auf den Job gelegt. Und ich bin auch mittlerweile so, wenn ich jemanden gut finde, dann, man sagt, du musst auch jemandem zeigen, dass du ihn gut findest. Aber ich gucke mir das einfach an. Der kann das da nicht einschätzen. Der denkt die ganze Zeit, das ist Freundschaft. Aber ich check den so ein bisschen aus. Und dann entscheide ich nach dem vierten Treffen so, ja, ob ich eigentlich wollen würde, dass das jetzt ein Date, mhm, ist oder nicht. Und voll oft will ich das dann nicht, weil das so langweilig
ist. Und das ist das. Und ja, ich finde, ich habe meine Ansprüche, ich würde sagen, ich habe meine Ansprüche geändert seitdem. Weil beim ersten Mal, ich check sofort, oh, will ich das jetzt mitmachen oder nee, will ich nicht. Ich weiß jetzt schon, ich will mir das jetzt schon gar nicht antun, weil das passt gar nicht in meinen Alltag und in mein Leben. Und dann bleibst du auch bei dem ersten Mal.
Ich bin letztens so nach Hause gekommen und ich habe voll die schöne Wohnung und so und ich bin aktuell sehr zufrieden mit meinem Leben. Und dann war es so krass. Dankeschön, Alhamdulillah, wirklich.
Mashallah.
Ja. Und ich komme so rein, denke mir so, boah, da müsste schon echt jemand richtig Gutes kommen, dass ich das aufgebe.
Aber weißt du, das habe ich auch ganz lange gedacht, aber mittlerweile bin ich in so einem Mindset, oder vielleicht verarsche ich mich auch selber und fliege noch richtig auf die Fresse damit, who knows, aber ich denke mir so, ja, ich bin richtig zufrieden mit mir alleine. Mhm. Ich war jetzt echt eine lange Zeit Single. Hab nicht gesagt, dass ich es nicht bin. Pff, findet ihr eh nicht raus. Aber
ich bin auch jemand, ich würde es nicht in der Öffentlichkeit sein, nicht, by the way. Also, nee, also ich rede in Songs darüber, aber ich würde mit der Öffentlichkeit das nicht teilen.
Das ist das gleiche wie mit meinen Eltern. Ich würde niemals jemanden in die Öffentlichkeit ziehen, der gar nichts damit zu tun hat. Und ganz oft hast du ja auch diesen Punkt, dass es jemand für dich macht, weil er dich liebt, mhm, aber eigentlich will er das gar nicht. Mhm. Und dann fängt das schon an, mhm, die zwischenmenschliche Beziehung zu belasten. Aber anderes Thema, dieses, ich bin fein mit mir selber und ich komme super mit mir selber klar und ich kann meine Miete selber zahlen und ich bin mir selber genug. Und
du bist mit dir selber im Reinen.
Ich habe diesen Zustand ja erreicht. Ja. Wer sagt, warum sollte ich den, wenn ich jemandem eine Chance gebe, dann nicht wiederhaben? Also weißt du, wie ich meine? Warum?
Aber stopp, du bist aber auch sehr rad. Du, also ich glaube, Elif und ich hatten mehr Heartbreaks im Leben als du, Schatz.
Oh, ich hatte richtig schlimme Heartbreaks.
Trennt, die
hatte
ist schon
nein, stopp. Mein erster Heartbreak war 4 Jahre.
Lass mich ausreden, wenn sie in einer Beziehung ist. Die war schon in der Beziehung. Okay, meine Gefühle sind jetzt weg. Okay, ich trenne mich jetzt. Und dann ist es vorbei. Und dann ist es so.
Ja, aber nur, weil ich eine kalkulative Bitch bin, geworden bin aus vorherigen Erfahrungen. Muss man dazu sagen. Mein erster Heartbreak ging 4 Jahre. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich keine Erfahrung mit Heartbreaks hatte.
Uff, das war auch schon viele Heartbreaks. Und ich habe jetzt irgendwie so gemerkt, dass ich halt so geübt bin darin. Also ich weiß jetzt so, wie bestimmte Mechanismen sind.
Man stumpft ab.
Ja, man stumpft ein bisschen ab, aber man ist auch so, okay, es könnte jetzt eine On-Off-Phase werden, wenn ich es zulasse. Ah nee, lass ich zu. Habe ich Bock drauf? Vielleicht habe ich auch einfach Bock darauf. Vielleicht bringst du mich auch auf einen neuen Song. Aber
liebe ich aber die Herangehensweise. Wenigstens aus der Scheiße Gold machen.
Ja,
da bin ich, aber muss ich echt meinen Ex-Freund noch danken. Aber es ist irgendwie auch.
Kannst du mir eine Platte schicken?
Ja, aber die. Ja. ja, nee. Aber so, es wäre schon gut, wenn jetzt eine gute Phase kommt, weil die Fans, die ich habe, die sollen ja auch mit mir zusammen wachsen und sie sollen nicht immer in diesem Modus Heartbreak bleiben. Mm. Ich fühle mich auch so ein bisschen verantwortlich dafür, dass man so jetzt mal was Gesundes führt, dass die vielleicht auch auf den Geschmack kommen, was Gesundes zu führen oder so vielleicht.
Vielleicht gibst du ihnen damit Hoffnung. Die sehen ja, okay, guck mal, sie hat das und das durchgemacht und sie ist trotzdem auch am Stehen. Oh mein Gott, jetzt Elif wurde auch gesegnet. Die hat auch jetzt irgendwie Glück, was Liebe angeht. So, die hat es jetzt auch überstanden. Das heißt, mir wird das auch nochmal widerfahren. Das würde ich, glaube ich, als Hörerin bei meiner Favorite-Künstlerin so denken.
Ja. Eine Sache noch dazu. Ich glaube, dass ganz viele Leute ihren Schmerz sehr lieben. Also wenn du dich immer gewöhnt hast an Stress und an Heartbreak, genau, dann, und du weißt ja, wie du damit umzugehen hast. Voll viele wissen gar nicht, wie sie mit Liebe umgehen sollen.
Ich glaube, viele Menschen haben auch Angst davor, glücklich zu sein. Also jetzt sehr überspitzt gesagt. Ja. Weil ich glaube, viele Menschen identifizieren sich so krass über ihr Leid, dass sie Angst haben zu verlieren, wer sie sind oder denken zu sein.
Ihr habt gesagt, manche Leute haben Angst vor ihr Glück und jetzt will ich auch mal auf das Geldthema zurück. Manche haben auch voll Angst vor Erfolg und vor ein paar Jahren, also meine Karriere war ja nicht immer jetzt so, wie sie jetzt ist. Ich habe 2 Alben rausgebracht und dann habe ich, dann war alles, ging den Bach runter, ich hatte kein Label mehr, kein Management mehr und ich habe mich dann wirklich dafür entschieden, erfolgreich zu sein. Ich habe einem irgendwann gesagt, ich möchte mit dem, was ich mache, Geld verdienen. Ich möchte andere Leute beschäftigen und ich habe keine Angst mehr davor. Weil ich habe ganz viele Chancen in meinem Leben verpasst. Es gibt ganz viele Feature, die habe ich abgesagt. Ein Song wie So wie du bist mit Motrip habe ich abgesagt. die haben mich für die Hook gefragt. Es gibt auch ein, zwei andere Songs, wo man sagt, die haben jetzt schon 60 Millionen Streams und du denkst dir so, warum habe ich das nicht gemacht? Ich hatte damals richtig krass Angst vor Erfolg.
Man ist so befangen. Wir haben in einer Folge mal darüber gesprochen, dass man auch so ein bisschen Druck verspürt, gerade in diesem Überangebot und in dieser sehr toxischen Art und Weise, wie unsere Medien manchmal auch funktionieren, diesen Druck zu verspüren, von Sekunde 1 an eine Beyoncé zu sein, also jetzt in eurer Branche. So dieses, man darf nicht dran wachsen, man darf nicht Dinge ausprobieren, es muss direkt on point sein. Neue Dinge auszuprobieren machen Angst, weil man nicht weiß, ob es gut wird. Wenn es floppt, dann ist es ja irgendwie auch unangenehm. Und wenn andere Leute sehen, dass es floppt, dann hat das vielleicht Konsequenzen danach. Und dieses Prokrastinieren in der Karriere führt dazu, dass du eigentlich gar nichts machst.
Aber wann hat das bei dir denn, dieser Umschwung dann angefangen, dass du dann, also weil wenn man dich jetzt anschaut, du bist ja unfassbar erfolgreich in vielen Bereichen. Nicht nur deine Songs und die ganzen Musikplattformen, sondern du bist ja eine eigene Brand. Elif ist eine Brand. Weißt du, wie du gesagt hast, du bist privat und du bist so in allen Ecken so, als hättest du es alles im Griff. Ich war auch zu besten nach der Tour. Ich so, Schatz, ich habe das Gefühl in meinem Leben, wann habe ich angefangen, das zu machen? Sie hat alles so im Griff. Du bist so, du hast alles so getaktet. Und wenn du ihr sagst, du hast Angst vor Erfolg früher und jetzt alles so im Griff hast.
Es hat sich auf jeden Fall viel getan. Ich bin richtig einmal auf die Fresse gefallen nach meiner Trennung. Und dann bin ich alleine weggefahren, Urlaub, 2 Wochen lang und habe jeden Tag Tagebuch geführt. Und ich habe kein normales Tagebuch geführt. Ich habe immer morgens aufgeschrieben, was mir in den Sinn kam. Und ganz oft fiel der Satz, ich möchte kommerziell erfolgreich sein. Und ich habe aber gemerkt, dass ich meine Entscheidung in meinem Leben nicht danach getroffen habe. Ich habe mich für Produzenten entschieden, die eigentlich Indie-Bands produzieren. Mhm. Aber eigentlich hätte ich mir einen Pop-Produzenten oder jemand, der ein größeres Verständnis hat, suchen müssen, habe ich dann auch gemacht. Mhm. Hannes von den Bee Gees hat mein Nachtalbum gemacht und auch ein Grund, warum es so erfolgreich geworden ist, weil er einfach so ein gutes Musikverständnis hat und auch viele Hits produziert hat. Ich habe dann mit Joker F und Vincent Stein gearbeitet, das sind auch Hitmaker einfach und Leute, die einfach wissen, wie ein kommerzieller Song funktioniert, ohne dass es cringe ist. Und ich habe sehr viel Geld in die Hand genommen und habe mir ein extrem gutes Management geholt und hier auch ohne dein Team, ich kann bis zu einem bestimmten Punkt, kriege ich das alleine hin, aber mit einem richtig guten Management kommst du so übertrieben weit.
Ja. Ich glaube, die können dir auch gut, wenn du echte Menschen, die es gut mit dir meinen, können die dich auch aus dieser anerzogenen Scham, die unsere Gesellschaft uns auch so ein bisschen mitgibt beim Erwachsenwerden, weil am Ende Baseline, wenn man das mal zusammenfasst, geht es ja darum, dass man sich im Voraus schon schämt, falls man scheitert, um das Versagen. Lieber mache ich es nicht, bevor ich versage und andere Menschen kriegen das dann auch noch mit.
Aber hier nochmal, weil früher war ich wirklich ein ganz, ganz anderer Typ, auch anders gekleidet und so weiter. Und irgendwann habe ich einfach wirklich drauf geschissen, was andere über mich sagen. Und vor allem auch ein bisschen auch, was meine Familie über mich sagt. Weil das ist so immer so, ey, was sagen meine Eltern dazu? Was sagt mein großer Bruder dazu? Mein kleiner Bruder und dies und das. Ich habe gemerkt, ich kann es einfach wirklich nicht jedem recht machen. Ich bin eh ganz anders als alle anderen aus meiner Familie. Guck mal, was für einen Weg ich gegangen bin. Und ich sag denen auch voll oft so, ihr dürft nicht immer denken, ich bin die Elif nur in der Öffentlichkeit. Das ist Kunst, was ich mache. So,
das ist ein Job.
Das ist ein Job und das ist Kunst und ich möchte die Leute unterhalten. Ich möchte natürlich etwas, was in mir stattfindet, euch vermitteln. Aber wie ich 100% bin, meine Eltern wissen das und die dürfen das nicht aus den Augen verlieren. Und es ist manchmal schwierig, weil die eine Zeit lang, weil ich dann keine Zeit hatte, zu besuchen zu gehen oder so, dann sehen die nur, was Social Media mäßig passiert und dann kriege ich manchmal auch so Anschiss von denen. Denke ich mir so, ey, ich bin jetzt über 30, so lasst mich in Ruhe. So, ich liebe euch, aber sagt mir bitte nicht, wie ich meinen Job zu machen habe, weil ich sage meiner Schwester auch nicht, wie sie ihre Kinder erziehen soll oder wie mein großer Bruder seinen Job zu tun hat. Es muss irgendwann aufhören und da muss man selber so seine Grenzen setzen. Und die Leute, die dich voll oft am meisten unten halten, können auch die engsten sein. Es müssen nicht nur Leute von außen sein, sondern...
Und das muss ja auch gar nicht mit einer bösen Absicht sein.
Ja, ich glaube auch nicht. Also das Letzte, was mein großer Bruder zu mir gesagt hat, ist, wann machst du endlich was anderes? Und ich kann das von seiner Sicht verstehen, weil er lebt sehr religiös. Und da gibt es dann auch noch ganz andere Konflikte bei mir zu Hause. Und dann habe ich ihm gesagt, ich liebe einfach Musik machen und ich weiß nicht, ob ich damit aufhören kann.
Warum solltest du das auch machen? Ich verstehe das.
Ich glaube eh, dass ich ihm das nicht recht machen kann. Also egal, ob ich noch einen anderen Job mache, die würden irgendwas anderes zu meckern haben.
Ja. Und man darf auch nicht vergessen, es sind auch nochmal Eltern, ne? Also Eltern sehen alles nochmal 10-mal schlimmer, als es eigentlich ist. Und Eltern sind noch aus einer ganz anderen Zeit. Also meine Mutter hat mir letztes Jahr, irgendwann hat sie mich gefragt, sie so, Lisi, willst du nicht vielleicht doch eine Ausbildung noch machen oder studieren gehen?
Spulen wir mal 4 Jahre zurück, als die Nana dich gezwungen hat, zu DSDS.
Du wolltest, dass ich das mache und ich führe das jetzt auch zu Ende. Meine Mama hat mich ja zu DSDS geschickt.
Sonst wäre sie rausgeflogen.
Sonst hat sie mich rausgeschmissen. Aber also weil sie schon mein Talent fördern wollte, das muss man sagen.
Du machst
jetzt
eine Ausbildung, ne? Du bist ja selber dein eigener Chef. Du bist ja selbstständig.
Stell
dir mal, du gehst jetzt irgendwo hin und hast jetzt einen Chef, ne?
Auf gar
Wie soll das jetzt bitte funktionieren?
Und das, alleine, dass sie mir das gerade hat, ich habe so... Ich war richtig verletzt, weil ich mir dachte, allein die Vorstellung habe ich schon keine Luft bekommen, weil ich dachte, das wird nicht gehen. Mhm. Ich kann keine Ausbildung machen, ich bin auch kein Typ, der sich jetzt vor allem nach so einer langen Zeit, nachdem ich es nicht mehr gemacht habe, mich hinsetzt und übt und für etwas, nee, es ist Musik und es wird Musik. Und ob ich damit reich werde oder arm werde, es ist mir egal. Es ist mein Weg und es ist so meine Leidenschaft und dafür brenne ich. Und ich habe es auch gesagt, mein Papa ist ja auch anti-anti. Meine Mama ist voll supportive. Mein Papa ist... Geh lieber eine Ausbildung machen.
Alex, sag mal bitte, was für eine schöne Stimme sie hat.
Unnormal.
Wirklich, muss man einfach auch sagen.
Ja, wirklich.
Wirklich, das muss wirklich.
Ja.
Wirklich, wirklich.
Ach, Leute.
Ich persönlich liebe das ja auch, wenn sie Englisch singt.
Ja, mag ich auch gerne.
Aber ich verstehe trotzdem die Entscheidung, warum man Deutsch singt.
Es ist halt realistischer.
Ja.
Ach, lasst uns einfach weitermachen, Leute. Das Leben ist schön. Das gibt immer so ein paar Sachen.
Ausprobiert. Englisch irgendwann.
Ja.
Und dann hörst du dir irgendwann nochmal den Podcast an und vielleicht singst du dann irgendwann Englisch, wenn du nochmal Elifs Worte hörst, Angst zu haben vor dem Erfolg und Features auszuschlagen und dies und das und jenes, wer weiß. Du wirst schon wissen, dein Bauch.
Also, was sind deine Pläne nach der Tour? Was schwebt dir, wie fandest du die Tour eigentlich? Also wie war das für dich als Support dabei zu sein? Du warst das erste Mal so am Stück, ne? Mhm. Wo
Ich habe damals gesagt, ich komme ja von live und habe mit einer Band früher gespielt, dann eigene Musik gemacht und ich war so, okay, jetzt kann ich nicht mehr irgendwie Coversongs singen, jetzt muss ich irgendwie meine eigenen Musik arbeiten und dann die nach draußen bringen. Dann kam Corona, dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt an einem Album arbeiten, das Album ist nicht rausgekommen und ich habe aber immer gesagt, erst nach dem Album möchte ich Festivals und eine eigene Tour und dieses Jahr hat mich das so frustriert, dass ich ja, habe ich dir ja gesagt habe, dass ich meinte, ey, ich will eine Tour und ich will noch live spielen, weil ich brauche das nur für, damit mein Feuer wieder so ein bisschen mehr brennt. Ich brauche das, diesen Kick. Und dann kamst ja du. Kannst du mir eigentlich sagen, wie seid ihr auf mich gekommen?
Also für mich war klar, weil ich habe immer männliche Ex mitgenommen. Ich glaube, seit ich denken kann, ich hatte noch nie eine Frau als Support dabei. Und ich war so
einfach,
egal.
Weil es sich nicht ergeben hat oder...
Nee, ich glaube, es liegt einfach daran, dass man selber nicht drauf gekommen ist, dass man einfach eine Frau mitnimmt. Das ist so die Denke, weißt du, so wie bei Fernsehshows, dass sie halt 5 Männer einladen und 2 Frauen.
Ja.
So, es ist immer eine Überzahl. Mhm. Und das Erste, was du an Support denkst, ist, oh, ich nehme männlichen Künstler mit. Und dann weißt du, warte, stopp. Es gibt super viele coole männliche Künstler, aber der war schon dreimal auf Tour.
Mhm.
Der war schon dort dabei. Warum nehme ich nicht jemanden mit, der noch nicht so oft auf der Bühne stand und sich sehr darüber freut? Und mit der ich mich verstehe und so weiter. Und haben wir so ein bisschen geguckt und dann fiel dein Name und dann waren wir so, ey, wir haben uns ja kennengelernt auf den MTV Awards und da fand ich dich super sympathisch. Lass doch einfach mal Alicia fragen, ob sie Bock hat. Und ich wusste ja, dass du schon ein paar Tracks draußen hast, also du hast auf jeden Fall Repertoire gehabt. Und meine Fans kennen dich 100%, habe ich gedacht. Und kannten die dich auch und manche auch nicht, die haben sich dann kennengelernt. Und so kam es dann, als du dann zugesagt hast, waren wir alle happy.
Nee, also ich war.
Und es war auch sehr schön für mich, auch eine andere Frau dabei zu haben, weil so, wir hatten ähnliche Prozesse, weißt du, das Fertigmachen und so ein bisschen so auch. Das gibt auch eine andere Synergie auf so einer Tour, wenn einfach noch eine Frau dabei ist. Und ich hätte super gerne mehr Frauen in meinem Team. Es ist alles sehr männlich bei mir aktuell. Ich hoffe, dass sich das auch ändert. Also auch in allen Bereichen so Licht oder Ton oder wie auch
immer. Ich bin da aber auch so, ich achte, also vor allem auch mit der Zeit immer mehr habe ich darauf geachtet. Also ich habe, meine Managerin ist weiblich, ihre Mitarbeiterin, die sich auch hauptsächlich für mich kümmert auch. Lara auch, also wirklich, es sind sehr viele Frauen. In meinem Label war auch die Hauptansprechpartnerin Frau. Und ich war so, wow, irgendwie muss ich mich nicht erklären. Ich werde verstanden. Also das ist so, Frauen können Frauen viel besser verstehen generell. Unabhängig davon sind wir sowieso unterrepräsentiert. Deswegen sollte man es deswegen schon machen. Aber ich fühle den Punkt. Also ich liebe dein Team, aber trotzdem, auch wenn es alles Männer sind, die sind trotzdem toll.
Ja, ganz tolle Leute. Ich arbeite mit tollen Leuten. Aber guck mal, du warst jetzt erstmal auf der Bühne, ne? So, was hast du so gemerkt? So, was für Hürden gibt es? Gab es so Dinger, wo du dachtest, ah, okay, das passiert nur live, so Patzer oder die du ausbaden musst oder wie man mit dem Publikum arbeitet? Was nimmst du von so einer Support-Tour mit?
Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe mir sehr viel tatsächlich von dir abgeguckt, was so Bindung angeht mit dem Publikum. So, du, dieses Klatschen, klatscht jetzt mal. Also dieses,
also ich habe meine Leute nur angeschrieben, ne, Alex, dass du weißt.
Irgendwelche,
ne,
Aufforderungen, Schüler, zu geben. Nee, das ist toll, das habe ich mich da vorne getraut. Ich war so, boah, nee, dann machen die das nicht, voll Angst. Aber ich dachte mir dann so, hä, wofür bist du denn hier, Alicia? Also wenn nicht hier, wo dann, weißt du? Und dann war ich so, egal, wir klatschen jetzt einfach mal alle, zack, zack, zack. Und dann haben die es gemacht und ich war so, wow. Und dann meinst du, jetzt sing mal meinen Song mit. Also egal was, ist ein relativ simpler Song zum Nachsingen. Haben die gemacht und das war so schön, weil ich das auf jeden Fall für weitere Auftritte, nicht nur Tour, sondern, ne, generell, egal wo ich auftreten sollte, ob es jetzt Festivals sind, weiß, wie ich die Leute so ein bisschen so diesen Stock rausziehe, dass ich die warm kriege. Und das war schön. Disziplin habe ich auch gelernt, weil natürlich hast du, ich bin ein sehr tiefenentspannter Mensch und ich nehme meinen Job schon viel ernster, als jetzt zum Beispiel ich mein Privatleben bin. Ich bin sehr viel pünktlicher, deswegen bei euch war ich immer pünktlich. Alex kennt mich ja dann immer nur privat, wenn ich unpünktlich bin. Aber so bei meinem Job, den nehme ich schon sehr ernst. Aber ich habe dann auch auf Tour gemerkt, okay, krass, ich muss trotzdem disziplinierter werden. Alleine die Zeit, weil du bist ja nicht alleine. Viele Leute passen sich dir an, dann Soundcheck. Dann hast du ja zum Beispiel noch dieses, diesen offenen Soundcheck. Das heißt, so zack, 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 du kannst nicht trödeln. Und das ist so eine Sache, die ich da auch natürlich mitgenommen habe. Wie wichtig es ist, gute Leute in seinem Team zu haben. Ich werde dir auf jeden Fall deinen Techniker und den Tourmanager abwerben. Ich bin Hals über Kopf in die verliebt. Dieser Techniker hat, der war mein Highlight. Weil der hat mich gut klingen lassen. Und das ist das Wichtigste. Wäre ich aber allein auf Tour gegangen das erste Mal, hätte ich gesagt, ja, lass uns jetzt, ja, okay, ja, den nehmen wir. Weißt du, jetzt habe ich direkt diesen Anspruch, ich will ihn.
Sie meint, by the way, Stefan, das ist der Typ, der dir den Sound auf den Ohren macht. Und das ist voll wichtig, dass der gut ist. Weil, ja, wenn der zum Beispiel das zu laut dreht oder falsch dreht, kann man auch dadurch auch schief singen. Oder du kannst dir auch deine Ohren kaputt machen.
Und ich habe vor der Tour und das letzte Mal nach DSDS mit In-Ears gesungen, weil keiner das so hinbekommt. Ich habe auch Probleme mit meinen Ohren irgendwie, glaube ich, was anscheinend nicht normal. Aber keiner hat es hinbekommen, mir die Ohren so einzustellen, meine In-Ears, dass ich nicht schief gesungen habe. Ich habe immer schief gesungen, habe sie automatisch rausgenommen. Und bei der Tour, ich habe ja so geschrien, ich so, und der guckt mich so an, weil der kannte mich ja auch nicht, der Arme. Und der dachte, irgendwas ist jetzt so, er hat irgendwas falsch gemacht. Und er war so, alles in Ordnung. Ich so, ja, ich höre mich. Der so, ja, das solltest du ja auch. Deswegen machen wir auch den Soundchecker. Ich weiß, nein, du verstehst es nicht. Ich höre mich. Ich höre mich klar. Ich höre mich, als würde ich keine Kopfhörer drin haben.
Ja, der ist wirklich super.
Wow.
Aber der hat so viele große Bands schon gemischt. Also aktuell ist er auch mit Apache auf Tour.
Er ist
also
toll.
Er ist so mit dem Big, 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 ja, Big und davor auch, keine Ahnung, wen er alles, also der hat so, so, so extrem viele große Produktionen gemacht. Und ich habe in vielen Bands schon gespielt. Ich bin ja schon seit 10 Jahren auf der Bühne und ich hatte immer gute Bands. Ich hatte irgendwie Glück. Diesmal auf der Tour habe ich auch gesagt, ey, diese Leute sind nicht so günstig, ne? Das muss man auch sagen. Aber das ist mein, ja, Geld wert. Weil lieber stelle ich jemanden ein, der seinen Job kann,
ja,
anstatt mich die ganze Tour darüber aufzuregen.
Ja, danke schön.
Und die sind auch,
ja,
nicht nur professionell in ihrer Arbeit, sondern auch in ihrer, also
in ihrer Art.
In ihrer Art, genau.
Ja, im Auftreten generell. Es war wirklich, das soll nicht kitschig klingen, ich bin dieses Jahr tatsächlich für sehr viele Dinge dankbar. Aber das ist so auf eine ganz besondere Art mein Highlight gewesen, weil es mich persönlich im Herzen erfüllt hat. So andere Dinge haben mich auch glücklich gemacht und entlastet oder, ne? Aber das war wirklich so, das war so, es hätte so ein Puzzleteil gefehlt und das ist so vollkommen.
Man kriegt selber Bock, auf,
ja,
Tour zu gehen,
voll,
ne?
Ich will, ja. Das war voll die Motivation für mich jetzt. Okay, ich stelle jetzt 30 Mal zusammen, mache jetzt mal Musik, gehe ins Studio, ey. Und jetzt zack, dann gehen wir auch auf Tour.
Ich finde, wenn man so auf der Bühne ist, dann, ist das so, es passiert einfach. Ich meine, irgendwann denkt man nicht mehr nach und das ist der schönste Moment. Und eine Sache, die ich auf Tour das erste Mal gesagt habe, weil ich finde, ich schreie meine Leute manchmal auch an, weil du meinst ja so, klatsch. Ich sag, klatsch mit, du auch in der Ecke, du. Und so schreie die ganze Zeit rum. Beim letzten Konzert in Karlsruhe habe ich das erste Mal zu meinem Publikum gesagt, schreit mich an. Ja, die haben dann richtig laut geschrien.
Nein.
Aber weil du musst Ansage machen. Und ein Tipp an alle Musiker, die das hören. Du musst selber auch auf Konzerte gehen, um zu checken, wie du auch ein Konzert gibst. Weil, wenn ich als Zuschauerin irgendwo bin, dann will ich eigentlich, dass der Sänger mir auch ein bisschen, oder Sängerin sagt, was ich zu tun habe. Ja. Weil es ist für mich viel einfacher, wenn man sagt, geht ab, dann geht man auch ab.
Ja, du guckst halt einfach aus Consumer-Sicht. Du musst Consumer sein, um zu produzieren. Ja.
Genau, und das ist darf man nicht vergessen, selber auf Konzerte gehen, um gute Konzerte zu geben.
Ja. Witzigerweise habe ich ja so wenig mit Musik am Hut, dass ich in meinem Leben erst auf 3 oder 4 Konzerten war. In meinem Leben.
Welche waren das?
Das allererste war Dua Lipa.
Big Surprise. Doch Taylor Swift. Gott.
Nee, Taylor Swift geht doch jetzt erst auf Tour. Gehe ich im Juli. Ich war bei Beyoncé in Paris.
Und Harry.
Ich war bei Harry Luciano. Styles. Nee, ich war nicht bei Harry Styles. Ich war bei Luciano in Berlin mit Patti. Und dann war ich bei Shirin. Auch mit Patti.
Aber warst du echt bei coolen Konzerten da?
Ich habe, glaube ich, nur... Aber ich war auch erst auf 2 Festivals in meinem Leben. Das erste war das Coachella und das zweite war das Tomorrowland. Ich weiß nicht, ich bin halt auch blöd, weißt du? Ich kaufe mir direkt einen Ferrari so gefühlt und danach weiß ich jetzt auch nicht mehr, was als nächstes kommen soll.
Weißt du, was du machen musst? Du musst so mal in so ein Clubkonzert gehen. Ich habe jetzt zum Beispiel Adele noch im Huxleys gesehen. Oder Jessie J habe ich im Lido gesehen. Also es ist wirklich so super kleine Läden. Also Weltstars in super kleinen Läden. Und das kriegst du halt hin, wenn die noch nicht so bekannt sind, wenn du so dranbleibst. Wenn du irgendwann Künstler oder Künstlerin siehst, die gerade am Aufstreben ist, dann geh
dahin.
Das ist noch intensiver.
Ja. Ich mach das jetzt mit dir. Ich schlepp dich dann immer mit.
Ja. Aber du musst ein bisschen recherchieren halt, ne? Dass man irgendwas findet.
Ich genieße Musik total, aber das begrenzt sich auch auf, finde ich schön. Also, weißt du, was ich meine? Ich habe keine Ahnung. Als wir angefangen haben, wieder zu chillen, da habe ich sie gefragt. Sie ist so, Hook, Hook, Hook. Was ist ein Hook? Sie so, Refrain, Schatz.
Findest du irgendwie voll süß, dass du so bisschen was mit Musik am Hut hast, weil du es halt eben auch gerne hörst, aber auch irgendwie nicht ganz drin bist.
Ich bin 100% Consumer.
Ja. Aber das ist gut. Weißt du, dich kann man voll gut fragen, ob ein Song gut ist.
Ja.
Ja, das mache ich auch oft.
Weißt du?
Ja.
Weil du hörst das einfach nur. Meine Schwester, ich zeig meine Songs immer meiner Schwester und sie sagt dann sowas wie, der Song ist attraktiv. Oder so. Also, oder so, ja, ist voll der Banger oder so.
Oh.
Und die ist so das gute Mittelmaß für. Ist der Song für alle tauglich oder nicht?
Ja, ich glaube, ich bin wirklich genau das.
Ja, aber Commercial. Sie hört auch, von den Genres hörst du alles.
Ja,
alles.
Aber ich höre am liebsten, glaube ich, wirklich das, was die breite Masse anspricht.
Ja, du bist sehr Mainstream.
Extrem.
Du bist TikTok.
Ey, ich muss noch
dabei konsumiere ich gar kein TikTok.
Ich muss noch eine Sache zur Tour sagen, weil das hatten wir beide. Und zwar, wir hatten nach der Tour beide unabhängig voneinander Tour-Blues. Du bist jedes Mal auf der Bühne. Vielleicht ist es bei dir auch so, wenn du viele Jobs hintereinander hast, es sind sehr viele Menschen da. Jeden Tag wird Dopamin
ausgeschüttet.
Und dann kommst du nach Hause, da ist niemand mehr. Keiner klatscht mehr für dich.
Nein, für mich ist...
Du hast einen Kater.
Ja! Es fühlt sich an wie ein Kater, nur... Halt, du fühlst dich halt gut.
Ich kenne
ne?
das sehr gut. Vor einem Jahr, als wir mit dem Podcast angefangen haben, hatte ich einen absoluten Nervenzusammenbruch.
Ach,
ich bin gerade aus
Potsdam oder?
Nee, ich bin irgendwo aus Amerika. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich
New York.
In New York bin ich gerade wiedergekommen. Auch wieder eine ewig lange Reise hinter mir gehabt. Tolle Sachen erlebt. Und ich bin in Deutschland gelandet und ab diesem Zeitpunkt ist alles nur noch schief gelaufen. Und das ist daran gemündet, dass ich in Spandau mit meinem Six-Share vor dem Bahnhof stand, weil ich die Bahn wegen Verkehr und Verspätung am Hauptbahnhof verpasst habe, ganz schnell nach Spandau gefahren bin. Ich sah wirklich aus wie eine Verrückte, die materialistischste Verrückte der Welt. Mit so aufgeföhnten Haaren und schon ready gemacht, um Podcasts aufzunehmen. Und ich dieses verkackte Auto nicht abschließen konnte, weil das außerhalb vom Geschäftsgebiet war, weil ich sonst immer Mainz oder Schernau genommen habe. In dem Moment hat es angefangen zu regnen mit meinen aufgeföhnten Haaren für Produktion in Hamburg. Dass ich angefangen habe, oh mein Gott, bitte verklagt mich nicht, Six, aber ich habe hysterisch angefangen zu schreien und um das Bild jetzt nochmal ein bisschen deutlicher zu zeichnen, ich sage das nicht, um irgendwie zu sagen, guck mal, was ich alles habe, aber ich hatte einen voll Louis Vuitton-Dress an, der sehr plakativ war, ich hatte Louis Vuitton-Koffer dabei, 2 Remover-Koffer aus Aluminium und darauf war so eine riesen Hermes-Tüte, weil ich meiner Mutter eine Tasche zu Weihnachten gekauft habe. Und hange an, hysterisch zu schreien, wirklich so laut und auf dieses Auto, auf die Reifen einzutreten, weil ich hatte einen Nervenzusammenbruch, full on Nervenzusammenbruch.
Warum bist du mit diesem Six-Auto nicht einfach nach Hamburg gefahren?
Weil in dem Moment
nicht.
Das wäre das Six
oder war das Fernau?
Weil ich so sowieso schon 40 Minuten zu spät zur Aufnahme gekommen bin und der Zug 1,5 Stunden braucht und das Auto 3 Stunden.
Mm. Guck mal, ich bin ein Mensch, der sehr pünktlich ist, ne?
Ja.
Aber
ich normalerweise auch.
Es gibt Punkte, wo ich sage, wenn ich merke, das Leben spielt nicht mit, dann denke ich mir so, ich bin auch der Artist. Ich kann auch 2 Stunden zu spät kommen, aber das ist mein Worst Case.
Spiel mein Konzert ohne den Artist.
Ja. Dann spiele ich die Karte und bin ganz entspannt. Ja. Weil dieses Hysterische und so, das kennen wir, glaube ich, alle. Ja. Wenn du es fast nicht schaffst.
Das
ist einfach zum Überlaufen an dem Tag gewesen, wirklich, weil hier noch ein Placement reingedrückt und dann wieder zurückfahren. Also es war wirklich von vorne bis hinten einfach schlimm.
Ich erinnere mich an die Zeit.
Ja, und ich bin wirklich eigentlich ein sehr pünktlicher Mensch. Also heute war hier die Ansage, um 5 Uhr da zu sein. Ich stand hier um 35.
Also wir alle sagen ja die ganze Zeit so, wir sind alle sehr pünktlich. Ich kam heute 15 Minuten zu spät.
Ich nicht.
Du nicht, okay.
Ich war vor Elif da, das heißt, ich war nicht zu spät.
Ja.
Warst du? Also ich habe Elif zuerst gesehen, bevor ich dich gesehen habe.
Wo warst du
Aber
denn,
ist ein anderes Elif? Thema. Hier.
Ey, noch eine Sache kurz.
Ach, warte mal, warst du schon vor mir hier?
Ja.
Ach, dann warst du auf Toilette.
Ich weiß selber nicht. Ich war da und dann warst du auch da. Ist jetzt egal, wir sitzen ja alle hier. Habt ihr manchmal so, weil du sagst ja Hermes und wird es eigentlich Hermes oder Hermes ausgesprochen? Hermes. Okay, sorry Leute, das H spricht man nicht mit aus. Voll peinlich. Kennt ihr diese Leute, die Louis Vuitton oder so sagen?
Ey, das habe ich gestern noch mit Carina gehabt. Louis Vuitton.
Guck mal, es gibt so Sachen, da gucke ich gar nicht auf den Preis. Also wirklich, das kaufe ich mir einfach. Ne? Aber dann gibt es diese ein paar Dinge, wo man sagt, ne, das mache ich aus Prinzip nicht. Was so richtig dumm
und was ist das?
Einfach. Was ist das? Zum Beispiel, ich könnte mir für 3.000 Euro von Prada eine Jacke kaufen. Aber
echt? Das würde ich nicht machen.
Zum Beispiel.
Ist dir zu teuer?
Ja.
Also zum Beispiel jetzt, sage ich mal. Ne? Also aber dann gucke ich so, wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfliege, soll ich dann doch nicht Montag fliegen anstatt Sonntag?
So 10 Euro Unterschied.
Genau, und das macht gar keinen Sinn.
Da bin ich komplett raus. Da kacke ich auf die Jacke. Und das ist das, also ich glaube, ganz viele Menschen denken, ich bin die oberflächlichste materialistische der Welt, weil ich auch wirklich sehr viel oberflächliche Dinge kaufe. Aber ich habe keinen Deal damit, wenn es geht, solange es geht, eine Tasche für 10.000 Euro zu kaufen, mal abgesehen davon, dass es ein Invest ist, weil das geparktes Geld, weil die ständig steigen. Und wenn es drauf ankommt, kann ich dieses Geld gerade bei einer Hermes-Tasche, also nichts wie eine Hermes-Tasche, sehr schnell wieder liquidieren, weil du wirst sie schnell wieder los und dann hast du die Kohle wieder.
Wie bei einer Rolex auch, genau.
Uhr und Birkins, Kellys auch, aber so nichts wie das. So, das ist noch irgendwie okay. Weil ich wirklich, ich sitze manchmal da in meinem Kleiderschrank und denke mir so, ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht überschlagen, was das hier alles gekostet hat, aber ich denke mir dann auch im nächsten Moment, wenn morgen jemand kommt und mir das alles wegnimmt und sagt, so, das war's jetzt damit, dann fände ich das auch nicht schlimm.
Ja, weil du nächsten Tag wieder einen Weg finden wirst, auch dein Geld zu verdienen.
Auch das, aber ich hänge nicht daran.
Du definierst dich nicht
Ich finde
darüber.
Das schön und ich genieße das, aber ich mache mich nicht darüber aus.
Ja.
Und ich glaube, das zu differenzieren fehlt vielen Menschen, die das sehen.
Ja, eine Sache, die man sagen muss, weil man wird ja jetzt auch älter, man kommt in ein Alter, wo auch Leute gehen aus dem Leben, sei es eine Oma oder Familie oder engere Freunde und so. Nicht jeder hat das Privileg, älter zu werden. Und du kannst einfach in dein Grab, du kannst nichts mitnehmen.
Ja.
Also du kannst jetzt genießen, aber es ist einfach nicht echt. Also
finde ich schade bei vielen Menschen, weil ich habe wirklich das Gefühl, viele Menschen leben, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen, aber nicht, um von ihrem Geld zu leben. Sondern, ich muss doch die Kinder und hier und das.
Die verpassen ihr Leben.
Ja.
Aber kurz nochmal zu Ding, ne? Also, das zur kommt. Tour? Nee, zu diesem, 2000 Euro. Zur Jacke ausgeben und dann bei anderen Sachen sparen. Das ist auch ein bisschen diese aus der Kindheit. Wir hatten nicht viel Geld. Weißt du, und wenn ich mir so.
Bei der Jacke bleibt der Flug nicht. Oder wie?
Ja, vielleicht so, kann sein. Was ist das für eine... Kann mir das jemand psychologisch erklären?
Ja, meine Mama ist auch so.
Also ich muss sagen...
Ich bin sogar bei Flink. Ich habe heute bestes Beispiel. Also sorry, das ist total peinlich, dass
das
gerade sage.
Auch. Das habe ich auch.
Ich schlafe hier in Berlin bei einer Freundin. Und ich wollte unbedingt Burrata bestellen bei Flink. Und die hatten dann kein Burrata. Und dann war ich so, okay, dann bestelle ich jetzt auf Gorillas. Oder es war umgekehrt, auf Gorillas Haus. Und dann wollte ich auf Flink. Dann gehe ich auf Flink. Dann steht da da dachte ich, okay, Mindestbestellwert 10 Euro. Habe ich noch ein paar Wasserflaschen reingetan, damit wir auf den Weg kommen. Ich sehe, das geht nicht. Dann steht da 25 Euro. Habe ich nicht bestellt dann. Habe ich alles wieder weggeworfen?
Das fühle ich nicht, weil ich würde einfach dann richtig einfach viel bestellen.
Nee, das
also das,
nicht.
Was ich halt brauche auch wirklich. Aber ich habe auch nichts zu verschenken. Also, wenn ich weiß, ich bekomme es irgendwo günstiger und ich will es nur jetzt in der Sekunde haben, es sei denn, ich brauche es wirklich in der Sekunde, dann kaufe ich das doch nicht da, ich bin doch nicht blöd. Also, weißt du, wie ich meine? Es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht wertschätze, das Geld, aber zum Beispiel mit dem Flug, da habe ich mich, glaube ich, die letzten Jahre aber auch selber krank verzogen.
Wenn man einmal geil fliegt, dann will man
bevor
das immer,
ne? Bevor ich fliege ich nicht.
Ja.
Also weißt du, wie ich, das sage ich jetzt aus der privilegierten Situation, dass ich es mir leisten kann. Mhm. Aber zum Beispiel heute Morgen habe ich, ich wollte wirklich diesmal mit der Bahn
aber,
kommen.
Wir dürfen jetzt nicht so tun. Du hast ja, du arbeitest ja für dein Geld, ne? Ja. So wie ich auch und du yeah. auch. Also ich lasse mir dieses, aber du hast doch so viel Glück. Nee, ich habe 10 Jahre lang, ich hatte kein, also nee, warte, bis ich 27 war, habe ich einfach kaum Geld verdient. Ich habe so viele Musikrechte abgegeben. Erst jetzt. Und nur kurz, um das zu sagen, bin ich auch wieder verlagsfrei und labelfrei, by the way.
Ah, jetzt, krass.
Und das erste Mal in meinem Leben habe ich die Möglichkeit, alles, was ich mache, sauber zu machen. Und davor habe ich einfach nur gehasselt und...
Um die Scheiße von vorher aufzuräumen.
Ja, wirklich.
Und nicht für die Zukunft.
Ja.
Genau. Also wenn ich gute Verträge unterschrieben hätte, wäre ich jetzt schon ganz woanders.
Ja.
Also...
Aber ich habe manchmal sowieso das Gefühl, gerade so Musikindustrie ist total dreckig. Ganz kurz, um das einmal abzuschließen. Mhm. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr, habe ich den Flug hierher genommen. Und ich wollte wirklich, ich hatte den Anspruch, mit der Bahn zu kommen. Ich hatte auch wirklich ein Ticket reserviert, aber diesen... Also sorry, ich muss einfach sagen, wie es ist. Und das ist jetzt sehr überspitzt, bevor mir jetzt irgendjemand kommt. Ja, sei dankbar, dass du hier leben darfst. Ja, bin ich. Finde ich toll. Ich habe deutsche Pass, ich bezahle Steuern. Lass mich in Ruhe.
Deutschland, sehr viele Steuern.
Deutschland entwickelt sich zu einem Entwicklungsland. Sorry, I said what I said. Was ist das? Wir haben keine Infrastruktur, die funktioniert, auf die man sich verlassen kann. Natürlich, die Wirtschaft ist for a reason am Abkacken. So, das hat nicht nur was mit äußeren Einflussfaktoren zu tun, sondern ganz inneren auch teilweise in diesem Land. Mhm. So, und ja, ich verstehe, dass auch Menschen, die in einer Gewerkschaft sind und in diesen Berufen arbeiten, auch ihre Miete bezahlen müssen, ihre Kinder ernähren müssen. Und ich habe volles Verständnis, dass die fair bezahlt werden müssen. Aber irgendjemand muss mal handeln, weil wenn alle nur noch streiken und alle anderen im Umkehrschluss eine Kettenreaktion auslösen, dass die ihren Job nicht wahrnehmen können, wird es auch nicht besser.
Ich hoffe auch, dass besser wird.
Und ich hatte wirklich einen Anspruch, weil ich eigentlich nach Berlin gekommen bin und das einen Tag früher jetzt, damit das jetzt zum Beispiel möglich gemacht werden kann. Es ist ein Charity-Event, wo ich morgen hingehe. Es ist ein Herz für Kinder. Natürlich will ich da nicht mich mit meiner Birkin und meiner Louis Vuitton-Jacke in die Business-Class setzen und jetzt dahin fliegen, super Fische, da ein bisschen telefonieren. Nein, ich kann auch einfach mal wie jeder andere Mensch die Bahn nehmen, wenn es um Charity geht, um die Kosten einfach niedrig zu halten. Weißt du, wie ich meine? Bei einer NGO, die Charity macht, ist jeder Euro wichtig, der ausgegeben wird. Da verstehe ich das mal, wenn du jetzt kein Milliardenkonzern bist.
Ja, ja.
So, weißt du?
Das ist ein Unterschied.
Ich finde es auch aber einfach umweltschonender. Es gibt wirklich ein paar Strecken, die kann man super gut mit der Bahn fahren.
mein Schulterklopfen findet jetzt gleich ein jähes Ende.
Also wirklich. Also es gibt
habe gesehen, du sagst, ich gucke zu Alex so.
Ich finde auch, dass man in der Bahn auch voll gut arbeiten
man
kann.
Man ist produktiver. Kann.
Also ich liebe Bahnfahren überall, außer in Deutschland.
Ich weiß voll, was du meinst, aber manchmal ist es wirklich, wirklich sinnvoller. Weil ich liebe es auch zu fliegen, weil es schon irgendwie kürzer ist, aber manchmal ist es von der Zeit her gar nicht so viel kürzer, nur eine halbe Stunde.
Plus die 90 Minuten Verspätung.
Ja.
Aber dann kriegst du dein Geld zurück.
Na, ich hatte letztens 180 Minuten auch für eine Podcast-Aufnahme nach Berlin, nach Hamburg Verspätung. Weißt du, wie viel ich zurückbekommen habe von den 170 Euro? 16 Euro.
Und das ist voll der, auch noch voll
180
voll der
Minuten.
Das ist so frech.
Hier kommen wir jetzt wieder zu so einem Geld- und Spar-Thema, Leute.
Aber ich will mir ja nicht zu sehr auf die Schulter klopfen mit dem Zugfahren. Ich bin ja nicht mit dem Zug gefahren, ich bin ja geflogen.
Mhm.
Und dann haben sie mir auch ein Eco-Ticket gebucht, was auch in Ordnung ist. Ich habe es aber geupgradet, weil der Flug um 6.45 Uhr ging, sprich Boarding ist um 6.15 Uhr. Und mein Seelenfrieden war so, nee, ich werde auf gar keinen Fall 2 Stunden vorher am Flughafen sein, weil dann komme ich da schon. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich ganz oft Business buche, weil ich verreise eigentlich seit diesen Job mache, bin ich einmal rein privat irgendwo hingeflogen. Normalerweise verreise ich beruflich und extende dann 1-2 Tage, weil es gerade irgendwie reinpasst, weil meistens geht es gar nicht länger, dass ich sage, es bringt mir mehr und es bringt dem Kunden mehr, wenn ich in einer guten Mut ankomme und nicht schon komplett gestresst und abgefuckt bin und irrational auf den Kunden projiziere. Natürlich müsste ich nicht wegen dem hier hinkommen, sondern weil ich auch Geld dabei verdiene. Ich bin nicht blöd, aber es bringt allen mehr, wenn ich in einer guten Mut bin. Und dann war es mir die 120 Euro wert, das Upgrade zu buchen. Weil, weißt du, wann ich am Flughafen war? Um 6.15 Uhr, als das Boarding angefangen hat. Ich habe 7 Minuten durch das Business-Ticket gebraucht, bis ich am Gate war. Und ich hatte meinen Seelenfrieden und ich habe keine schlechte Laune. Und deswegen wurde Alicia heute noch nicht angeschrien.
Ey. Am Flughafen, Ich manchmal, wenn ich so ganz ungeschminkt bin, glaube ich, dass die Leute mich schon etwas jünger schätzen, ne? Und,
aber du hast für mich kein Alter. Ja. Ich kann nicht sagen, ob du 18, 30
Mitte, so 20,
keine Ahnung, keiner weiß.
Oder, ja.
Nee, also ich sag's ganz offen, ich werde 31, jetzt bin ich noch nicht 31, aber in einer Woche bin ich 31, am 12.12. habe ich Geburtstag.
Schütze
bin ich. Ein sehr freiheitsliebendes Sternzeichen. Und was mich immer voll oft stört, ich habe immer gedacht, dass wenn ich 30 bin, dass die Leute mich ernster nehmen aufgrund meines Alters, aber am Flughafen zum Beispiel, manchmal können die das eben auch nicht einschätzen, dann reden die manchmal so, als wäre ich ein kleines Kind.
Boah, das hasse ich.
Und dann denke ich mir so, krass, du redest mit mir wie so ein wie ein Dreijähriger. Und ich denke mir so, ich bin eine selbstständige junge Frau. Ich habe es jetzt schon das zweite Mal gesagt, weil ich irgendwas hier vermitteln will wahrscheinlich. Aber manchmal stört mich voll, wenn man so herabgemacht wird. So. Und ich denke mir so, ich gib dir nur meine Tasche ab. So.
Aber ich weiß, du weißt es selber, trotzdem muss man es mal hören. Die sind zu jedem so, auch bei einem 80-Jährigen, die sind einfach Hunde.
Ja.
Also es hat so nichts mit dir zu tun.
Vor allem Security-Check-In ist, ja. Aber ich muss auch dazu sagen,
aber Berlin
sagen,
ist doch Horror.
Nein, genau, danke. In Berlin ist es wirklich am aller schlimmsten.
Ja, ich
habe
sehr jedes unhöflich.
Mal bin
sehr
ich mit schlechter Laune hier weggeflogen, weil, sorry, ich musste einmal meine Powerbank, weißt du, was ich auch nicht verstehe, die Regeln. Ich habe so eine Powerbank, die musste ich hier lassen, aber ich bin aus Düsseldorf nach Berlin geflogen mit der Powerbank. In Berlin musste ich sie lassen. Ich musste meine Kulturtasche, mit der ich von Düsseldorf hier hingeflogen bin, wo alles gepasst hat. In Berlin musste ich das hier lassen, durfte ich nicht. Ich durfte nicht 2 Tüten mitnehmen.
Aber ich muss auch sagen...
Ich musste das dann wegschmeißen.
Oder Lagergebühren bezahlen.
Oder halt mit der deutschen Bahn fahren.
Ja, ich finde, die sind so respektlos hier und so... Es ist so kein Mensch. Als wären die auch keine Menschen so. Als wären die... Ja.
Ich habe viele Freunde, die sagen, die wollen nicht mehr in Ost-Berlin fliegen, weil die sich so überhaupt nicht gut behandelt fühlen. Und manchmal, ich frage mich, also ich will dir nichts vorwerfen so, aber vielleicht sehen die auch, Alicia Ava ist da. Ich meine, du bist ja auch bekannt. Und dann wollen die nochmal so extra irgendwie oder extra checken und so. Und I don't know, aber ich kann es dir nicht vorwerfen, aber...
Ich glaube, ganz oft hat es aber Ego. Also, ich will ja nicht so sehr auf diesem Business-Ding rumreiten, aber ich bin noch nie in Berlin im Echo als Security-Check gewesen und am Business sind die genauso scheiße, ne? So, nicht, ich bin nicht unfreundlich, ganz im Gegenteil.
Der gute Ruf einer Frau.
Hat sich gefallen.
Ist abhängig von dem Schweigen der Männer.
Ja, true.
Aber das müsst ihr jetzt einfach mit Humor nehmen, Leute.
Safe.
Das
müsst
ihr natürlich mit Humor nehmen.
Ich war, wir haben nach einem Tag, nachdem wir uns gesehen haben, beim Woman of the Year Award.
Du sahst wunderschön aus, by the way, in deinem schwarzen Kleid.
Danke. Ich habe Dior auch sehr an dir geliebt, muss ich sagen.
Ich habe mich ein bisschen so sehr formell gefühlt in meinem Outfit, aber es war irgendwie voll.
Ja,
du sahst sehr teuer aus.
Nicht formell, du sahst royal aus.
Wie die Frau von dem Prinzen.
Ja, so. Royal sahst du aus.
Teuer, ja. Danke, royal, danke, ja. Danke. Royal ist das bessere Wort.
Und ich bin ja vorher aus New York gekommen und von New York war ich in Amsterdam und vor Amsterdam war ich in Paris. Auch eine ganz andere Geschichte, erzähle ich dir auch später beim Abendessen. Aber... Ich gehe durch den Security-Check und ich hatte gute Laune, aber ich war auch ein bisschen auf Krawall gebürstet, so, ne? Und ich gehe da so durch und die ziehen meine Koffer beide raus. Ich so, also meine Handgepäckskoffer. Einer ist so einer aus Aluminium gewesen, weißt du, mit so Klick. Aber nicht diese neuen, wo du so einhakst und so Druck drauf geben kannst, sondern wirklich so diese alten, die so richtig nervig sind. Und dann macht er so die Koffer auf. Und ich stehe da schon so, ich so am Handy, ich komplett desinteressiert, weil ich wusste, da ist ja nichts drin, was er mir wegnehmen könnte. Also dann gibt er mir so den Koffer, ich so den ersten. Das war so einer, so mit so nicht Softshell, aber mit Reißverschluss, den man halt so easy eigentlich zu bekommen. Ich so, guck so von meinem Handy, guck ihn so an. Kann man bestimmt auch netter machen. Aber ich habe in sehr Fragen gesagt, ich so, wäre das möglich, dass sie den Koffer auch wieder zumachen, wenn sie den aufmachen? Weil sie sind wirklich sehr voll. Und er hat den auch zugemacht, war aber schon so ein bisschen genervt, war so unser Alter. Mach den zweiten Koffer auf, diesen Metallkoffer. Der war noch viel voller. Der war so voll, dass ich im Hotel mich mit meinem ganzen Körper drauflegen musste und mein Manager den zugemacht hat. So voll. Und dann irgendwie, er schiebt mir wieder diesen offenen Koffer hinzu. Ich so, also den bekomme ich nicht zu. Sie haben den ja auch aufgemacht. Können Sie den dann auch bitte wieder zumachen? Das fände ich irgendwie super. So, weil ich habe ja offensichtlich, ich verstehe, dass Sie es kontrollieren müssen. Das ist auch absolut fein. Aber ich habe ja auch, wie Sie sehen, nichts verbrochen. So, dann können sie den ja auch wieder zumachen. Hat er es versucht und ich glaube, dann war sein Ego ein bisschen angekratzt, weil er diesen Koffer nicht zubekommen hat. Er schubst mir diesen Koffer so entgegen und so, können sie selber machen, ich muss sie überhaupt gar nichts machen. Ich so, natürlich müssen sie überhaupt nichts machen. Ich habe sie auch einfach nur darum gebeten, weil sie ja merken, dass der Koffer sehr schwer zuzumachen ist und sie haben ihn ja auch geöffnet. Dann guckt er mich an und sagt so, wir können auch die Bundespolizei holen. Ich so, können wir sehr gerne machen, ja, aber so ich weiß ja nicht, was sie denen erzählen wollen, dass ich sie gebeten habe, den Koffer wieder zuzumachen, nachdem sie den geöffnet haben. Dann hat ist der,
dann ist der
bockig abgezogen und hat mit seiner Kollegin getauscht, die am Bildschirm saß, um zu kontrollieren. Und ich kann mir das ja dann nicht nehmen lassen. Ich habe dann diesen Koffer runtergenommen, mich draufgesetzt, den zugemacht, hat auch nicht lange gedauert, weil danach war ich ein bisschen routinierter, habe ja schon ein paar Mal auf diesem Weg diesen Koffer zugemacht. Und ich so, Entschuldigung, können Sie kurz einen Schritt zur Seite gehen? Also die Frau, mit der er dann getauscht hat, guck ihn so an, so, ich wünsche Ihnen ein wundervolles Wochenende. Lassen Sie sich nicht so ärgern. Und bin weitergegangen, du hättest sein Gesicht sehen müssen. Er war so hochrot.
Oh Gott. Scheiße.
Ja, aber ich kann ja sein Ego dann auch, also wenn du mir so jammerlich zeigst, wie klein dein Ego ist, Pech.
Ich musste mal bei einer Frau am Flughafen, ich habe ja früher viele Perücken getragen.
Vielleicht fand er dich auch ein bisschen hot.
Pech, ich ihn nicht. Und das hat nichts damit zu tun, ob er da arbeitet oder Dienstleister ist oder was auch immer. Ich fand dich nicht hot, weil du ein jämmerliches Würstchen warst.
Ja, Würstchen trifft's gut. Ich hatte mal die weibliche Version davon. Ich habe ja früher voll auf Perücken getragen. Und sorry, ich hatte die dran geklebt. Und das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Und in Amerika tragen alle Frauen Wigs, Perücken. Dann sagt die Frau zu mir, kannst du die Perücke abmachen? Ich gucke die so an. Ich so, nein. Also die hat nicht mal gefragt, ist das eine Perücke? Das war ich auch schon sehr übergriffig. Die sagt, so eine Weiße sagt zu mir, kannst du die Perücke abmachen? Ich sehe, siehst du, dass das geklebt ist, wenn du doch schon weißt, dass es eine Perücke ist, dann siehst du es nicht abkriege. Die so, ja, dann müssen wir jetzt hinterm Vorgang gehen mit einer Kollegin. Da meine ich, das mache ich nicht. Ich so, sorry, dass ich für mich hier gerade, was ist das? Nein. Mach ich nicht, was soll ich denn haben? Hat auf diesem Bildschirm wurde ja nicht mal was angezeigt. Mhm. Sie hat das einfach von alleine, weil sie mir sagen wollte, ich sehe, dass du eine Perücke trägst. Können wir unter die Brücke gucken? Nein, kannst du nicht unter die Brücke gucken. Ich habe nicht mal gepiept. Was willst du von mir gerade? Da habe ich gesagt, nein. Dann ruf die Polizei. Ich so, dann ruf von mir aus sehr gerne die Polizei. Dann kam die Polizei, hat sich das angehört. Natürlich ist es auch irgendwo ihr Job, weil natürlich darf sie es bestimmt machen. Aber sie hat es wurde noch nie in meinem Leben, ich bin 26,
ich gucke so fassungslos gerade.
Ja, aber der Ton macht ja auch die Musik. Das hätte der einfach gesagt, sorry, ich bekomme ihn nicht zu, sie müssen ihn leider selber zu machen.
Ja.
Ey, all good.
Ja, es ist geht schon dieses, du machst mich, biest dich an gerade. Was willst du von mir? Wir kennen uns nicht, du kennst mich nicht. Du weißt nicht, ob ich ein böser oder ein lieber Mensch bin. Warum willst du mich einfach nur provozieren? Und das sind ja immer dieselben Storys. Ja. Es ist einfach nur reine Provokation. Warum soll ich jetzt, sehe ich aus wie eine Drogendealerin? Also sogar wenn. Hast du es je schon mal gemacht, dann mach das doch bei jedem. Jeder, der eine Perücke muss das machen. Aber nicht bei ausgewählten Leuten. Weil warum guckst du nicht bei einer anderen, die eine Perücke trägt? Warum muss nicht jeder, der einen Kopf tut? Warum? Ich verstehe das. Warum macht man es immer nur bei ausgewählten Leuten, die man einfach nerven möchte gerade?
Ich bin gerade so, weil ich habe ja auch immer irgendwelche Storys.
Was sind deine Erfahrungen?
Ja, ich hatte auch letztens am Flughafen auch so eine auf so eine Situation, wo jemand so super patzig auch gleich wird, wenn er mit mir spricht wie ein Dreijähriger. Dann bin ich auch so, dann habe ich gesagt, sagen Sie mir doch einfach, wie ich diese Tüte da, wo mein Make-up drin ist, zu füllen habe, wie soll ich das machen, anstatt, der hat mir die ganze Zeit so Vorwürfe gemacht.
So, als könntest du nichts.
Ich fliege halt voll oft und ich versuch's auch wirklich, mich auch dran zu halten, damit ich eben auch schnell durchkomme, weil ich habe ja auch keinen Bock, da rumzustehen.
Aber ganz kurz, wie respektlos, stell mal vor, er macht das auch bei Leuten, die nicht oft fliegen, was für ein Gefühl vermittelt. Also,
ja,
weißt
genau,
du so,
ich versuch's ja, das ist das Ding und dann habe ich gesagt, bitte sagen Sie mir doch einfach, wie ich das jetzt machen soll, weil, also machen Sie doch sozusagen Ihren Job ganz normal, sagen Sie mir, helfen Sie mir, weil hinter mir sind ja auch Leute, die wollen ja auch alle rein. Mhm. Dann war der so patzig und dann weißt du, Mann, ey, ich bin so froh, dass ich, nee, ich weiß gar nicht, also, nee, anders gesagt, Hut ab an Leute, die mit vielen verschiedenen Menschen zu tun haben. Mhm. Weil ich glaube, Kommunikation mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen ist gar nicht so einfach.
Hut ab an Dienstleister.
Ja, Hut ab an
die meisten.
Ja, weil die sich wirklich viel so, keine Ahnung, mit Jugendlichen beschäftigen oder sonst was oder halt eben mit Menschen zu tun haben und da auch liebevoll bleiben müssen in den Jobs. Ich könnte das nicht.
Mhm. Auf der anderen Seite war ich dann mal in München. Wie du gesagt hast, man ist vorbereitet und holt alles raus. Dann hat sie mich angeschrien.
Aber das ist was anderes.
Was? Weißt du, was ich sagen will?
Die hat gesagt, dass alles drin bleiben muss, weil München viel mehr Geld hat und die haben bessere Maschinen als wir alle anderen.
Ja, aber die hat, also ich bin Oktoberfest geflogen und im August war ich noch für einen anderen Job da. Da war das nicht. Also wenn ich dann.
Aber das ist schon seit Jahren eigentlich. Dann.
Nein, im August war das nicht. Deswegen wusste ich das nicht. Im August habe ich alles rausgepackt. Dann kommt die an, die hat uns alle angeschrien, nicht mich. Die hat uns alle angeschrien. Und ich wollte die zurück anschreiben, wo ich mir dachte, Junge, jetzt chill mal bitte, weil wir sind hier nicht da. Boah, ich kann nicht sagen, wir sind nicht deine Freunde. Was denkst du, wer du bist, dass du mich hier gerade anschreist? Es geht nicht.
Aber da musst du schlauer sein, weil ich denke mir dann in der Situation, deswegen bin ich ja dann auch noch viel schlimmer und bin dann so überkandidelt nett, um den Mittelfinger zu zeigen, weil der natürlich trotzdem irrationalerweise die Macht darüber hat, ob ich jetzt gleich nicht fliegen kann. Theoretisch kann er zur Bundespolizei gehen und irgendeine Scheiße erzählen, was auch immer ich angeblich gesagt habe oder sonst irgendwas. Und selbst wenn es ja am Ende rausstellt, dass ich nicht mache, kann er dafür sorgen, dass, vor allem wenn man so pünktlich ist am Flughafen wie ich, dass ich meinen Flug verpassen werde. Weißt du? So, deswegen bin ich so, das ist ein schmaler Grat. Ich kann ihm auch einfach schlechte Laune machen und keine Konsequenzen davon tragen.
Ich finde, diese Art von dir finde ich sehr schlau, wie du das anstellst.
Und bewundernswert.
Mir hat das jemand mal gesagt, der auch in der Musikbranche ist, aber nicht in unserer Branche, sondern im Klassikbereich. Ich war in der Elbphilharmonie damals und habe mir ein Stück angeguckt und da war jemand von Universal Classic und die meinte, auch bei denen gibt's Beef und die siezen sich.
Ja, aber geil,
die, aber in geil und die sticheln untereinander, aber auf diese ganz ekelhafte, höfliche Art und Weise. Und
dass dieses E-Mail am Ende hochachtungsvoll schreiben, ne?
Genau, so ekelhaft höflich und dass man da auch dann einem auch nicht so wirklich so sauer sein kann, aber es trotzdem was mitschwingt.
Man hat die Message schon bekommen.
Ja. Stefan, man würde so im Rap so kommunizieren.
Oh mein Gott.
entschuldigen Sie.
Aber das passt ja eigentlich ganz gut, jetzt mal von diesem Flughafenthema hier wegzukommen, weil Elif, nächstes Jahr ist so ein ganz, 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 ganz krasses Projekt, schon Anfang des Jahres.
Ja, ich habe wieder ein Live-Projekt und das ist wirklich das einzige Projekt, was ich gerade so richtig fest habe. Ich habe mir nächstes Jahr nicht so viel vorgenommen, weil ich ein neues Album schreiben will. Aber am 10. Februar findet der Red Bull Soundclash statt in Wien und ich werde gegen Mattea antreten. Und das Publikum vor Ort wird entscheiden, wer diesen Soundclash gewinnt. Das Besondere an dem Soundclash ist, es ist der erste Female Soundclash, den es jemals gab.
Merkst du eigentlich, wie du Teil dieser Bewegung bist? Unbewusst? Also ich hatte jetzt davor nie das Gefühl, dass du so ganz laut sagst, ich bin eine Feministin. Aber du machst es einfach. Ich finde das krass. Du hast mich mitgenommen. Ich habe den Content mit Mattea gesehen. Ihr seid so, es ist so schön zu sehen, dass Frauen auch miteinander nach vorne kommen können.
Dankeschön, dass du es sagst. Ich wurde nämlich im Interview gefragt, ob ich eine Feministin bin und ich konnte nicht so richtig darauf antworten. Und ich glaube, ich muss mich erstmal ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, weil du bist ein Teil der Bewegung, wenn du eine Feministin bist. Aber mir ist es das Allerwichtigste für mich, dass du in die Aktion gehst. Ja. Also, weil du kannst es ja sagen, aber nicht sein.
Genau, du willst dich nicht damit schmücken, um es zu sagen, sondern du willst einfach
ich
leben.
Ich mach einfach.
Das habe ich mir am Anfang der Folge einfach schon gedacht, als du beschrieben hast, so ganz viele, die es so immer so rausposaunen müssen, die sind es eigentlich, es gibt mit Sicherheit auch welche, die es offen sagen und auch sind, will ich gar nicht anzweifeln. Aber ich habe oft das Gefühl, so dieses, ich supporte Frauen und ich supporte den und die.
Damit die Leute das einfach sagen.
Damit supportest
können,
du dich selber.
Ja. Damit du vermarktest dich selber.
Du inszenierst dich gerade selber und damit supportest du eigentlich nur dich.
Es gibt jetzt eine Sache, und zwar ist es ja der erste Female Clash und bei dem Red Bull Song Clash, da disst man sich auch gegenseitig. Und es ist so eine komische Situation für mich, weil eigentlich bin ich super supportive gegenüber Frauen, aber muss jetzt hier Mattea auf eine sportliche Art und Weise dissen.
Fang doch einfach vorher Streit an.
Ja, wir haben gesagt, es wäre so viel einfacher, wenn wir uns hassen würden, aber wir haben uns jetzt darauf geeinigt, weil wir kennen uns nicht so gut, aber wir verstehen uns natürlich, weil wenn du eine Kollegin triffst, man ist ja mit Respekt so, was soll ich jetzt die uncool finden, die macht auch ihre Sachen, die versucht das ordentlich zu machen, so, ob ich nun den einen Song gut finde oder nicht, ist mal dahingestellt, aber sie macht schon gut, was sie macht, so. Ja. Und wir haben jetzt da wirklich gesagt, keinen Kontakt mehr.
Nein.
Also wir müssen ein bisschen Abstand halten, damit wir keine Freunde werden.
Ey, aber ich bin voll gespannt darauf, nachdem der Song gleich war.
Am wievielten ist der?
Boah, ich werde sie so fertig machen.
Im Februar
machen. Spaß.
Am 10.
Ich brauche sportliche Art und Weise fertig machen. Am 10. Februar in Wien, in der Marx-Halle.
Wir versuchen zu kommen.
Das wäre geil.
Oh mein Gott, ich möchte das, glaube ich, live erleben.
Also wenn ihr kommt, kommt in blauen Klamotten oder in schwarzen Klamotten, weil ich bin Team Blau okay. und Matthias Team Rot.
Aber weißt du, worauf ich gespannt bin am Ende, obwohl ihr on good terms seid, ob dann auch...
Ob es danach auch echt
on the long
gibt?
Run? Ja, so...
Hab ich mir auch gedacht.
Dass man so Dinge trotzdem nicht vergisst. So, Also du hast es dir ja schon irgendwie gedacht. Also weißt du, wie ich meine, dass man so hinterfragt, so klar, das ist Kunst und man weiß es eigentlich besser, aber trotzdem vergisst man ja das dann trotzdem nimmt, so ein bisschen nicht.
Ja, also ich werde jetzt nicht ihre Mutter beleidigen. Mhm. Also so, das haben wir schon ausgeschlossen. So, weil ich glaube, im Mail-Rap ist es so, dass man das immer voll oft macht und so. Da habe ich gesagt, das bitte nicht, keine Eltern beleidigen. Aber man findet schon das eine oder andere, was man an Mattia dissen kann. Und ich werde wirklich mir höchste Mühe geben, das zu machen, weil ich aber auch gerne die Leute unterhalten möchte.
Es ist ja trotzdem und noch das Konzept der...
Es ist das Konzept der Show und ich möchte aber auch meine Skills spielen lassen. Mhm. Also Texte umschreiben, das musikalisch aufzubereiten und so. Dass ich mache von jetzt bis Februar nichts mehr als nur den Rhythmus Soundclash. Da muss Tanz vorbereitet werden, die Musik, alle Texte umgeschrieben werden, alle Outfits müssen entweder genäht oder besorgt werden. Es ist ein Riesending, es ist eine Arena-Show.
Geil.
Für einen Abend.
Krass.
Aber Soundclash ist immer Rap, ne?
Es ist Rap, aber in unserem Fall ist es natürlich so, dass wir uns auch auf vielen Ebenen anders dissen können. Es wird nicht nur über Text sein und ich sag dann halt rappigere Ebene. Wir werden uns auch über Tanz wahrscheinlich dissen oder Outfits und eher versuchen, die Bessere zu sein. Mhm. Und der ganze Slogan von diesem Red Bull Soundclash heißt auch, es kann nur eine geben. Eine wird am Ende gewinnen.
Es kann nur eine.
Es kann nur eine.
Germany's Red Bull Soundclash.
Ja, theoretisch ist ja Austrian, ne? Aber
und jetzt sagst du, wer bekommt die Rose? Jetzt sind so drei Formate ineinander
aber ich
gemischt.
Ich schwöre bei Gott, es hat mir so richtig, dass der Inbegriff von unserer Gesellschaft, wie sie Voyeurismus und Streit lebt.
Ja.
Ja, es ist.
Such doch, Trash funktioniert nur deshalb.
Ja.
Das ist traurig. Also, es ist am erfolgreichsten.
Ja.
Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie dieser Female Soundclash ablaufen wird. Ich hoffe, dass wir fair bleiben und dass Mattia und ich am Ende uns in die Augen schauen können und sagen können, das war jetzt sportlich.
Geil. Ich glaube, das wird aber auch so sein.
Ja.
Ich glaube.
Geht mal danach direkt essen.
Ich glaube ja schon.
Weißt du, dass ihr einfach weiter.
Wisst, okay,
weißt du,
das
keine
war jetzt
Zeit
Show,
vergehen
jetzt sind wir
lässt.
Wieder in der
Realität.
Weißt
du? Das ist eine gute Idee. Oder gleich ein Urlaub mit dir.
Ja.
Mach doch ein Kollabo-Album direkt.
Mach Antrag.
Zieh einfach zu ihr.
Ja. Ja, aber ich glaube, das ist schon. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es verfolgen.
Mega. Also komm vorbei, Leute.
Ja. Aber hast du so jetzt generell, das ist eine Frage von mir, so vor so Sachen wie Tour, Soundclash, so große Projekte, hast du so ein Ritual, wie du, weil, wie gesagt, du machst ja schon sehr viel, wie du dich trotzdem dann in deinem Kopf diesen Tunnelblick darauf, diesen Fokus behältst.
Ich habe irgendwie so mehrere Rituale. Manchmal ist es einsingen, manchmal ist es anstoßen mit meinen Leuten. Und jetzt war, ich finde, die letzte Tour war ein bisschen auch durchhalten. Weil das Jahr war unglaublich voll. Und es ist ja nicht so, dass ich nur dieses Jahr jetzt durchgeballert habe, sondern seit 2020 bin ich auf der Bildfläche. Ich habe seit 3-4 Jahren wirklich meinen ganzen Fokus auf meinen Beruf gelegt und 2 Alben veröffentlicht. Und ich freue mich richtig doll auf nächstes Jahr, weil das wird ein Kreativjahr für mich. Ihr werdet vielleicht ein bisschen weniger von mir hören, aber dafür wird es neue Musik geben und hoffentlich ein neues Album. Und ich finde, es gibt diese Jahre, wo du halt auf der Bühne bist und dann diese Jahre, wo du dich zurückziehst und wieder deine Kunst machst. Mhm. Und das braucht halt einfach auch Fokus und Zeit und ein bisschen Leben.
Mhm.
Genau. Du musst ein bisschen leben, um über etwas zu schreiben.
Das ist doch schöne Abschlussworte. Ja. Bisschen leben.
Ja.
Einfach mal Mensch sein.
Ja. Und Mensch
einfach
sein
mal sein.
Ja, liebe ich auch sehr. Tausend Dank, dass du hier warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, es war wirklich krass.
Ich habe unseren Girls Talk sehr geliebt. Ich war noch nie in einem Podcast, wo man einfach so, wie als hätten wir uns
so
jetzt
offen redet, einfach frei.
Hier auf den Tee getroffen.
Du hast es einem so leicht gemacht, weil ich glaube, du bist die erste Person, die ich jetzt nicht schon 100 Mal in meinem Leben gesehen habe. Wir haben letzte Woche eine Folge aufgenommen mit einer Freundin. da habe ich jetzt auch kein Briefing gebraucht, aber ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, nicht einmal ins Briefing reingeschaut.
Ja.
So, das war wirklich einfach
geredet, wir sind direkt von einem Thema zu dem nächsten Thema gekommen und es, das lässt es auch so wie ein Kaffeekränzchen wirken, weil es so authentisch
war. War es ja auch. Mehr okay. oder weniger.
Was macht ihr immer zum Schluss, bevor ein Podcast zu Ende geht?
Eigentlich sagen wir immer, was unsere Must-Haves der Woche sind.
Aber, ja, mach mal.
Ich habe meins ist die Business Class in ihrem Flugzeug. Und die wäre ich nämlich nicht hier, um diese Folge aufzunehmen.
Mein Must-Have der Woche ist auf jeden Fall, das klingt sehr oberflächlich, sorry, aber ich habe es auch echt aktuell nötig, Skincare. Und ich gebe euch jetzt den krassesten Tipp. Ihr müsst euch Leinsamen auf Amazon bestellen oder einfach von Seeberger und so Käsetücher. Das sind so Tücher, wo man so Sachen auswringen kann. Ihr müsst 3 Löffel Leinsamen, 3 Gläser Wasser, lasst es aufkochen, wringt es dann in diesem Käsetuch aus. Und das soll wie Botox für die Haut wirken. Also es soll richtig entzündungshemmend sein. Das macht, das muss man so ein paar Tage durchziehen. Ich habe es heute angefangen, deswegen berichte ich dann nächste Woche, ob es immer noch mein Must-Have der Woche bleibt. Aber dicke Empfehlung. Habe ich auf TikTok gesehen.
Mein Must-Have ist auch etwas, was mit der Gesundheit zu tun hat. Vergisst nicht, Vitamin C und Zink zu nehmen. Das ist der Grund, warum ich vor der Tour gesund war, in der Tour gesund geblieben bin und nach der Tour auch immer noch gesund war.
Was nimmst du da speziell?
Geht in die Apotheke und holt euch einfach ein Vitamin C und Zink. Und,
Tabletten?
Nee, Vitamin C, C und Zink ist meistens in einer Tablette drin. Und Vitamin D, Leute, wir sehen alle kein Sonnenlicht mehr bis zum 24. Dezember.
Ich auch danach nicht, weil
deshalb,
ich hasse Sonnen.
Das stärkt euer Immunsystem, damit ihr alle gut durch den Winter kommt.
Ja,
toll, in dem Sinne, bewertet uns sehr gerne überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns sehr gerne auf Instagram und auf TikTok unter dem Handle Yumyum Hustlers für Videosnippets. Und natürlich checkt auch die Musik von Illif aus. Verfolgt den Soundclash.
Kommt zum Soundclash.
Und danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
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 Mua.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.